I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
TikTok ist ja eine neue Scheiße.
Deswegen muss auch der Refrain am Anfang kommen, damit es TikTokable ist.
Genau, TikTokable, genau. Ja, okay, das würde ich niemals in meinem Leben machen, dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe. Aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendein TikTok, also du machst ein Baby mit einer Katze, was der so richtig Klicks bringt, ja. Und dann musst du dein Song sollst du dann da drunter machen, aber stumm schalten.
Hä?
Ja, dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, ne? Also dann gilt das als
aber dann kannst
View.
Du doch auch anlassen, dann kann man doch hören, ist doch dann scheißegal.
Nee, weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der Katze, miau und so, ne? Ja, also, und dann hast du es drunter. So,
das
dann,
ist ja weird.
So, dann machen das alle.
Ja.
Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst und TikTok das merkt,
ja, wirst du gebannt.
Wirst du shadowbanned und so, ey, what the fuck. Und dann denke ich, ey Leute, geht mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie wieder von euch hören.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Brokeberg Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid und schön ist auch, dass mein Gast heute hier ist. Wir haben es schon ein paar Mal versucht und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und ich freue mich so sehr, dass es heute endlich geklappt hat. Er ist ein fantastischer Musiker, er ist ein Berliner Jung und wir werden heute über alles reden, was in seiner wilden Karriere so passiert ist. Und ist so, ich finde es so cool, weil er hat eine ganz besondere Art und Weise mit dieser Idee von Karriere, die wir irgendwie alle haben, umzugehen, zu strugglen oder dann eben auch immer wieder sich neu zu erfinden und er ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Adil Tawil.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
Ja, ich finde es super. Wie gesagt, wir haben es ja ein paar Mal versucht und jetzt haben wir es endlich geschafft.
Ja, ja, ja.
Und du bist jetzt gerade, also du bist quasi jetzt direkt vom BER, vom Willy-Brandt-Flughafen.
That's right.
Hier zu mir gekommen, genau. weil du gerade aus Kairo kommst.
Genau, gerade aus Kairo gekommen und das sind dann immer so 4 Stunden Flug.
Ja.
Und,
das geht ja eigentlich.
Ja, war super, war 24 Grad, 25 Grad. Und dann
ja. Ja,
und hier,
vielen Dank.
Aber, wobei, hier ist es jetzt auch nicht so kalt. Ne? Aber von einer Weltstadt in die andere. Der neue Jetset von mir.
Im Januar ist es wirklich das Beste, was man machen kann, irgendwie nach Ägypten
ja,
zu fliegen.
Ja,
so.
Da ist ja Familie auch und wir renovieren da auch gerade und so. Und da muss man dann auch immer da sein. Und dann war ich jetzt nur ein paar Tage, eine Woche, also wirklich direkt nach Silvester los und so. Ja.
Kennst du dich in Kairo super aus? Also wenn ich jetzt nach Kairo fliegen würde, könntest du sagen, ja, du musst unbedingt da in den und den Laden gehen. Also bist du schon so ein bisschen local da?
Ich bin jetzt nicht wie ein wirklich waschechter Ägypter, der dort geboren ist.
Ja.
Da muss man schon, also man sagt immer so, die sind auch ziemlich frech, also so im Sinne von sehr sympathische Menschen und wirklich, ich fühle mich da auch wirklich auch teilweise zu Hause. Ne? Aber es ist natürlich schon was anderes in Berlin. Ich bin Berliner, da kenne ich mich wirklich aus und da kann mir auch keiner was vormachen. In Ägypten wäre es schon so, ne? Also ich kenne schon ein paar gute Läden und weiß, welche Ecken man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Da kann ich auch schnell über den Tisch gezogen werden, um es mal so zu sagen. Also ist schon eine andere Nummer.
Das ist ja meine große Angst, dass ich immer so, und das betrifft nicht nur Ägypten, sondern fast jedes zweite Land auf der Welt, ich bin wahnsinnig schlecht im Verhandeln. Ich hasse zu handeln.
Ja, genau.
Ich kann das gar nicht.
Sehr gutes Beispiel.
Ja, und das ist aber, es gibt ja so Länder, wo das quasi erwartet wird, dass man handelt.
Genau, es wird erwartet. Und wenn du es nicht machst, dann denken die wirklich, okay, der Typ ist
ein Idiot.
Ist wirklich ein Idiot. Ja. Also ein echter, kein Spaß-Idiot, ein richtiger Idiot. Du musst, die erwarten schon, dass du ein bisschen bisschen mit denen. Aber da kommt wieder diese Identitätsgeschichte, ne? Wenn du das dann machen würdest, ja, ja? So, wo man jetzt so auch äußerlich sieht, okay, ah, der müsste Europäer sein, ja, und verhandelt. So, dann ist, dann macht er sich einen Spaß draus und dann kann man auch so ein bisschen, ne? Und irgendwann einigt man sich. Ja. Bei mir fängt das auch so an, erstmal sehr auf lustig. Dann wird's aber auch ganz schnell ernst, weil er dann sagt, du bist doch in Europa, du hast doch Geld, jetzt lass mich doch leben hier.
Ach, wirklich?
Und mach doch nicht so einen Scheiß, ne? Also, so, und dann ist man in so einer Situation, okay, ja, hier ist, okay, ja, ich will gar nicht verhandeln, du wolltest verhandeln, ne? So. Einfach nur das Geld geben, tschüss, aber ja, aber es ist schon, also großer Spaß. Ich liebe die Stadt, Kairo ist toll, ist was ganz anderes als in Berlin und man kann da wirklich eine Zeit lang auch sein, aber dann irgendwann bin ich auch froh, wieder weg zu sein, ne? Und dann entweder ans Meer in Ägypten, ans Rote Meer ist wunderschön, im Norden ans Mittelmeer wunderschön und in Berlin, das ist natürlich mein Zuhause, das ist, da ist immer wieder schön zurückzukommen.
Du bist ja in der Siemensstadt aufgewachsen, ja, ja, also ein Stadtteil von Berlin, da so Richtung Spandau, zwischen Spandau und Reinickendorf im Grunde genommen. So ein bisschen.
Nee, zwischen Spandau und Charlottenburg.
Charlottenburg,
also genau,
ja,
genau dazwischen. Und
unter Reinickendorf.
Genau, also wir hatten so eine S-Bahn-Schiene, wo wir auch immer gechillt haben, wo ich erst Zigarette geraucht habe, ja, vom Papa geklaut. Das ist genau die Grenze zwischen Spandau und Charlottenburg. Und damals war das ja so ein Ding, ne? Bist du jetzt Charlottenburger oder bist du ein Spandauer? Ja. Ja. Das ist in Berlin natürlich, ne? Man hat immer so Witze gemacht, dass Spandauer gar nicht wirklich Berliner sind. Und ich war aber eigentlich auch sehr gerne in Spandau, weil da war meine Schule und alle meine Freunde und deswegen auch heute noch echt schön.
Die Viertel sind ja in Berlin eh immer so ein bisschen identitätsstiftend. Also auch genau, in Kreuzberg, entweder ist man 36er oder man ist halt so Bergmann-Kiez. Das ist dann so Anfänger-Kreuzberg sozusagen. Also es ist sehr wichtig für BerlinerInnen, wo man genau aus der Stadt herkommt.
Absolut. Und das Ding in Berliner, bei Berlin ist natürlich, dass ich habe das mal so mit dem Ruhrpott so ein bisschen verglichen, wo du dann auch hast, so Essen, Bochum, Duisburg.
So ne?
Nur, dass es eben zusammengewachsen ist. Mhm. Ne? Aber der Steglitzer, der ist halt, das sieht man bei den Rappern besonders, ne? Ja. Da hat sich das dann so als erstes so ganz doll durchgesetzt, so ey, boah, ich bin hier aus Steglitz, ich bin Kreuzberger, ich komme aus Wedding, der andere, ich bin Spandauer, ich bin Tempelhofer, also das ist dann, und du hast natürlich deine Zentren, jeder Bezirk hat eben sein Zentrum, also da, wo du als Jugendlicher chillst, wo du, hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Club, die Restaurants und so, und eigentlich ist es für einen Berliner sehr ungewöhnlich, seinen Kiez zu verlassen.
Ja.
Das mag der nicht so.
Das stimmt. Und das ist krass, weil meine Frau ist ja auch Berlinerin, zum Beispiel, die ist hier in Prenzlauer Berg aufgewachsen.
Ja.
Und was ich so krass finde ist, und das fällt mir bei fast allen Berlinern und Berlinerinnen auf, die ich kenne, sobald die auch aus ihrem Viertel rauskommen, sind die lost. Dann wissen die überhaupt nicht, was ist das hier, wo bin ich, keine Ahnung, was ist hier, Kudamm kann sein, habe ich schon mal gehört und so.
Genau. Ja. Also es ist, genau, also du bist einfach in deiner Bubble und da fühlst du dich auch wohl. Und das war, wenn ich mich jetzt erinnere an meine Jugend, auch so, also es war, also für uns war natürlich, also wir haben den Kudamm geliebt, ne? Also das war immer
Mini
so.
Mini-City.
Genau, Mini-City. Europa, Mini-City. Oh, du kennst die Mini-City. Beste, da waren die Schuhe, die Jordans, die Cappies, die Basketball-Shirts und so. Und wenn wir Schule geschwänzt haben, dann sind wir halt zum Kudamm. Aber es war halt schon immer eine Reise so. Und zum Beispiel einer meiner besten Freunde, mit dem ich angefangen habe, Utena heißt der, mit dem habe ich angefangen Musik zu machen. Das waren so meine ersten Rap- und Gesang- und Dance-Sachen. Der hat in Lichtenrade gewohnt. Also es ist also quasi
JWD.
Wirklich, also komplett anderes Ende von Berlin.
Ja.
Und das war gefühlt immer eine Weltreise dahin. Ne? Also es war als Kind ist es ja auch alles zeitiger ganz anders, ganz anders war. Und das hast du jetzt nicht eben so gemacht.
Ja, ja, da war also eine Stunde unterwegs. Oder
genau,
bestimmt,
eine Stunde unterwegs.
Ja, das ist schon krass.
Ja.
Schon sehr weit weg. Aber also Mini-City für die Nicht-Berliner ZuhörerInnen, das war so eine Einkaufs-, super enge, weirde Einkaufsgasse im Europacenter, im hinteren Teil des Europas, das Einkaufszentrum des Europacenters. Und da gab es halt so Patches, also alles so für Jugendkultur.
Genau, also gehört alles Iranern. Also ich weiß noch, und der Typ ist immer noch da, der Vater. Also ich kenne seinen Namen nicht, aber die Söhne, also er hat glaube ich ein oder zwei Söhne, die arbeiten da auch, die machen jetzt auch den Laden, aber der Vater ist immer noch da und der war wirklich da, wo ich, also es war die Zeit, wo wir da so Minnesota Vikings Jacke oder wenn ich dann, ne, New York Yankees, also diese ganzen amerikanischen Baseball, Football, Eishockey Mannschaften, hattest du halt auf dem T-Shirt oder auf dem Ding, das war was ganz Besonderes, das war unser damaliges so Fashion, so, das war das Ding, ne, musstest du da haben.
Die erste Musik, die dich, also hast du alles mögliche an Musik gehört und so, die erste Musik, die dich so richtig geflasht und das klingt schon wie so ein Boomer, der geflasht nicht ausspricht. Geflasht, es hat sie geflasht, Herr Tamil. Also die erste Musik, die dich irgendwie so mitgerissen hat, war Rap.
Groovy.
Groovy. Ach, ja, und, nee. Ja, vorher Michael Jackson. Okay.
Michael, genau. Ja. Aber,
war ich auch. Wir sind ungefähr gleich alt. Ja. Ich war auch, die Thriller war für mich, wow.
Thriller war nur so, okay, mit offenem Mund. Das Video halt, mit den Zombies und so, wie der getanzt hat, wie der gesungen hat, das war krass. Ja, aber dann so als Pubertät und dann so langsam, ne, als so ein, ich war auch sehr früh mit allem, da war dann Rap so das Ding. Ja. Und dann aber auch wirklich, also dann bin ich, da habe ich jetzt nicht irgendwie, also es gab so ganz kurz mal MC Hammer und so.
Klar.
Das war dann,
weil
so
ein Welt-Hit. Sind wir alle.
Durch dieses tiefe Tal sind wir alle MC Hammer. Wie hieß der andere? Der weiße?
Ja.
Vanilla-Eis.
Vanilla-Eis. Und dann nachher noch Snow.
Oh, Informer. Genau. Ja, der ist auch geil. Stimmt. Oh Gott. Oh, ja, ja. Ich habe, weißt du, MC Hammer in der Deutschlandhalle, die gibt es gar nicht mehr.
Ja, stimmt.
Die habe ich in der Deutschlandhalle gesehen. Das war das erste Konzert.
Als sein Solo-Konzert, oder?
Ja.
Ach, krass.
Und davor war so ein anderer Typ, der hat mal für einen Rocky-Soundcheck was gemacht. Auch so ein Rapper, ich weiß nicht, wie der hieß. Ja. Nee, und dann wirklich Rap und Hip-Hop und wirklich von der Essenz. Nur noch das harte Zeug. Also Paris, Lord Finesse, NWA. Mob Deep kam später dann.
Mob Deep war auch geil.
Black Sheep. Black Sheep.
Ja.
Ja, Tribe Called Quest. Also ich habe wirklich alles gemacht. Aber ich habe gemerkt, der Junge, der gerne hart sein will, aber gar nicht so der Gangster-Typ ist. Ja. Also ich habe das immer so angeguckt und dachte, boah, cool, ich will auch so cool sein.
Ja, aber das war ja bei uns allen. Also auch so Ice-T, diese Cover mit den Knarren und so und Home Invasion und so.
Original Gangster-Tour.
Ja, ja.
So. Alter, ich war da, Metropol.
Wirklich?
Ja, klar.
Okay.
Ich hatte ein Ticket und, das ist eine Story, muss ich erzählen gleich. Ja, ja, auf jeden Fall, also das war das Ding. Und ich habe mich aber immer irgendwie dann auch interessiert für die ein bisschen melodiöseren Sachen. Also dann LL Cool J mit Ani, Mom und so, war dann schon echt mein Ding auch. Oder Arrested Development und so. Das waren so Sachen. Aber zurück zu Ice-T. Ey, wir sind am Metropol und ich bin gerade auch wirklich in dieser Stimmung, weil mich regt es ein bisschen auf, dass die Leute so über Berlin jetzt, weil gerade was zu Silvester passiert ist und auf einmal sagt man irgendwie, Berlin ist so eine
Es war nie anders.
Also es war nie anders. Klar gibt es Probleme, da muss man sich kümmern, so, aber für uns war das ganz normal aufzuwachsen und eben auch diese Sachen zu erleben. Ja? Und zum Beispiel war eben dieses Ice-T-Konzert, ey, dann standst du da, wir waren zu dritt oder zu viert, dann kam aber eine Gruppe, da waren es 10, waren größer, älter, dann sind die irgendwie, haben die uns umzingelt und dann hat der eine so sein Ticket in der Hand, hat der andere ihm das weggezogen.
Wirklich?
Und dann, du gibst mir auch noch dein Ticket, so, und dann mussten halt zwei die Tickets abgeben, so, und dann, so, es ist halt so, also war das. Und das war halt die Zeit, die hat mich schon auch geprägt, also es war natürlich Berlin at its best,
ja,
so.
Ja. Und dann warst du aber auf dem Ice-T-Konzert, oder? Also du warst einer von den zwei, die rein konnten.
Ich konnte rein, weil ich stand nämlich ein bisschen weiter weg konnte mich direkt, also ich habe es auch nicht rausgeholt, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Also es war klar, dass wir alle Bomberjacken an und so, ne?
Ja, klar.
Aber dass du jetzt nicht dein...
Damit du rumwedelst.
Ja, ne? Genau, also weil da sind ein paar Jungs, die machen da keinen Spaß.
Ja.
Und das war das Konzert im Übrigen, wo da war so eine Balustrade oder so ein Gerüst, wo die da irgendwas gemacht haben, ich glaube so renoviert oder so.
Ja.
Und wie gesagt, das muss ja Mitte 90er gewesen sein. Das ist dann umgefallen, weil irgendwelche Idioten beim Konzert halt, ne, war Hijack.
Ja. Hijack the Terrorist Group. Oh mein
Group.
Gott,
das war die Vorgruppe.
Hijack war die Vorgruppe von Ice-T,
kam
Alter.
Auf mit den Skimasken.
Wie krass ist das denn?
Ja, und
so Britcore, dieses ganze Britcore-Zeug war auch so
mega.
Krass, ey.
Ja. Ja.
Aber ja, gut, da haben sie wahrscheinlich dann das Gerüst irgendwie auch nicht so verankert oder so.
Genau,
fällt das einfach sofort um, wenn du dann
genau, dann war das Konzert, glaube ich, auch vorbei. Das ging dann ganz schnell. So.
Ich war damals auf der Bad-Tour von Michael Jackson im Müngersdorfer Stadion.
Oh, echt jetzt? Ja. Das habe ich leider. Also das ist wirklich etwas, was ich bereue. Also was heißt bereuen? Wahrscheinlich meine Eltern hatten noch nicht das Geld dafür. Aber, aber das wäre so geil gewesen.
Bad-Tour. Cool.
Das war ja dann da, wo er dann wirklich so auf Peak... So dieses untouchable Superstar Alien eigentlich.
Total.
Das ist schon super.
Da hat ja diese Gitarristin dabei, die dann Dirty Diana gespielt hat, und haben ihre Haare geleuchtet, wenn sie das Solo gespielt hat und so. Hat sie dann auf die Bühne gezaubert und so. Das war ein super Konzert.
Er hat halt viele Sachen gemacht, wo du heute sagen würdest, okay, kann man nicht bringen auf der Bühne.
Leichter Cringe,
genau. Aber es war mega cool. Es war damals so, ey, okay, geil. Das ist...
aber das IST-Konzert ist natürlich Hijack, ey. Das ist Hijack, ja krass,
the terrorist group. Ja. Oh, the terrorist group.
All units to Brixton, all units to Brixton. Oh, krass. Also das einzige IST-Konzert war nicht von IST, aber ich war auf der ersten Buddycount-Tour.
Echt jetzt?
Ja. Oh. Das war krass. Da waren, glaube ich, sogar Fresh Family als Vorband. Ja. Alles toll.
Ja, geil.
In Düsseldorf, in der Philips-Halle. Das war echt Hammer.
Ja, mega. Hätte ich auch gerne gesehen, habe ich nicht gemacht. Da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe ich hab früh gemerkt, dass Hip-Hop mir Spaß macht, aber bei mir war das auch dieses Culture-Ding. Also ja, ich habe hier im Wildstyle-Shop abgehangen, weißt du, in Spandau, der von Ben. Das ist halt so ein Graffiti-Breakdance-Shop, wo du wirklich alles kriegst. Also dieses ganze, diese Kombi mit Sprühen, Breakdancen, Rappen oder DJ auflegen.
Also Hip-Hop quasi, die Hip-Hop-Kultur.
Genau, ja, genau, wirklich diese Kultur, aber auch wirklich den Spirit dahinter natürlich auch. Möglichst fernhalten von Schlägereien und also macht das unter euch aus im Battle. So hat mich immer inspiriert aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich musikalisch meine Fühler schon so ein bisschen ausstrecken möchte. Das fing dann an mit so Arrested Development. Ja. Dann kam Pearl Jam und Nirvana und so. Das war dann so. Und dann habe ich so parallel eine eigene Band gehabt. Es war so eine Schulband.
Ja.
Lustigerweise waren das alles koreanischstämmige, also komplett zwei Brüder.
Ja.
Und der Ältere war halt der hat uns so ein bisschen mitgezogen, hat uns so hier Hawkwind und sowas gezeigt und so und sagte, hier, guck mal das und Pearl Jam. Und dann haben wir versucht, diese Songs nachzuspielen. Und da war zum Beispiel auch Rage Against the Machine und so. Und bei Buddy Count, um darauf zurückzukommen, da war ich dann schon auf dieser Reise. Also ich konnte damit mehr anfangen, aber Buddy Count fand ich dann doch zu hardcore. Also es war mir so, wow, okay, ja, ey, jetzt, aber eigentlich was, wie geil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe nie darüber nachgedacht, wie mutig von Ice-T, Alter, was für ein geiler Typ ist er denn bitte?
Ja. Ja. Also das erste Bodycount-Album ist ja wirklich Wahnsinn.
Unfassbar, dass der es einfach durchgezogen hat. Ne?
Ja. Bis heute, der macht ja immer noch, die tun ja immer noch, der tut ja auch Quatsch. Immer noch mit Bodycount, ja. Der hat auf dem letzten Album oder dem vorletzten Album war die Single, hieß Talk Shit, Get Shot.
Talk Shit, Get Shot. Oh, geil, nee, das war ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist an mir vorbeigegangen. Also, wie gesagt, erster Album voll. Also, habe ich dann auch gehört und so. Aber das war schon so, boah, okay, das ist jetzt nicht mehr. Das ist zu krass.
Das ist kein Spaß mehr.
Kein Spaß
mehr. Absolut. Ich habe mich dann auch für Hip-Hop irgendwie interessiert. Ich fand es auch irgendwie cool. Ich hatte dann auch so ein paar Freunde, die so Basketball begeistert waren. Von denen habe ich mir dann so irgendwelche Platten geliehen. Also, so, die hatten dann so Digable Planets und sowas.
Oh, auch
so
cool.
Dieses Conscious-Zeug irgendwie.
Ja, super.
Und das fand ich auch alles total super. Und habe das dann auch immer gehört. Aber ich war trotzdem eher so ein Rock-Kid irgendwie und Grunge und so. Das war dann Punk-Rock und sowas. Das war für mich dann damals so identitätsstiftend. Aber ja, ich habe das alles auch so miterlebt, fand das irgendwie auch cool und fand das auch, MTV Raps haben wir irgendwie alle geguckt und so.
Genau.
Und fanden das irgendwie
aufgezeichnet
geil. Auf
VHS und so Sachen, ne?
Also, ich kenne heute noch ein paar Leute, die zu mir noch sagen, so, ich habe die VHS alle noch im Schrank irgendwie.
Oh Gott, wie geil.
Weil das so ein kultureller Schatz ist eigentlich mittlerweile.
Wie hieß der? Ed Lover und so, ne?
Genau, Ed Lover und Dr. Dre.
Und Dr. Dre, ach stimmt, der hieß ja auch Dr. Dre.
Bei Dr. Dre, das ist so traurig, das habe ich irgendwie vor 2 Jahren oder so, habe ich auf Instagram den zufällig entdeckt, also den MTV Raps Dr. Dre. Und da hat er so eine Spendenkampagne gemacht, weil ihm ein Bein amputiert werden musste.
Ach, nein,
weil er irgendwie so durch Diabetes irgendwie jetzt ein Bein verloren hat.
Ja.
Und das ist, wenn dann dieses amerikanische, ne, das ist ja dieses Gesundheitssystem und so. Es gibt so ein Festival, Northern Soul Weekender heißt, glaube ich.
Mhm.
Baltic Soul Weekender, genau. Wo immer so Soul-Acts und Disco-Acts auftreten und so.
Okay.
Die richten immer so einen Fonds ein für diese alten Sängerinnen, die damals Riesenstars waren und heute irgendwie alle.
Ja, Wahnsinn. Ja, was du da für Geschichten hörst, ja klar, klar.
Na.
Ja, du bist halt da nicht so, also ich bin im Endeffekt also wirklich froh, dass wir hier die Künstlersozialkasse haben.
Ja.
Also es ist so ein Thema, wo du im Laufe, also wenn du jetzt dann erfolgreich bist irgendwann, also du kannst nicht jedem,
irgendwann, ne?
Nee, jeder, nein, also ich bin kein Finanzjongleur, um es mal so zu sagen. Ja, so, ich bin froh, dass da was da ist und ich meine Miete zahlen kann und meine Urlaube und so und dann ist gut so. Und aber es ist zwangsläufig so, dass irgendwann jemand zu dir kommt und sagt, ey, du bist doch blöd, wenn du diese Künstlersozialkasse zahlst.
Ja.
Ne? Und dann lassen sich natürlich viele, die ja dann erfolgreich sind, wirklich darauf ein und treten dann da aus. Aber das ist genau falsch, weil es ist ja genau dieser solidarische Gedanke.
Total.
Ey, wenn du, ne, die haben dir damals geholfen oder wenn jemand halt, ne, so ein bisschen nischenmäßig unterwegs ist, weißt du, jetzt nicht so der Mainstream-Star, dann kann er trotzdem davon leben und auch später kriegt der halt seine Rente davon. Ne?
Ja.
Also, ist echt ein Thema. So.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch den richtigen Gedanken.
Ja.
Man kann es ja auch zurückgeben, was man irgendwie gekriegt hat. Ja. So, deswegen, das finde ich auch. So, jetzt ist also Adele in Berlin, ist durchs ganze Hip-Hop-Game gegangen, hat jetzt eine Coverband, eine Coverschülerband mit seinen koreanischen Mitschülern. Und dann ist ja irgendwie schon wahrscheinlich relativ klar gewesen, dass du auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen willst, auch wenn vielleicht noch nicht so klar war, wohin die Reise gehen soll. Aber dass Musik so eine Sache für dich ist, war da doch dann eigentlich schon für dich klar, oder?
Naja, also ich irgendwann...
Oder was wäre die Alternative gewesen?
Sagen wir so. Ich war ein ganz guter Schüler, so, und hätte ich nicht angefangen zu kiffen, dann wäre das auch mit der Schule dann deutlich besser gelaufen, dann hätte ich nicht so ein paar Ehrenrunden gedreht und so. Aber ich war auf dem Gymnasium und war echt ganz, ganz gut und hatte auch Spaß dran. Also Jura hätte mich interessiert, Medizin wirklich? Hätte mich interessiert, so. Also ich wollte schon das, wenn. Ja. Ne? Und aber man muss sagen, dass so dieses ganze Umfeld in Berlin und dieses... Sehr jung war ich hier schon in der Szene. Ja. Also es gab so eine Art Hip-Hop-Szene. Damals gab es die Harlequins, das waren so eine Berliner Rapper-Band. Mhm, so. Mhm. Also da gab es ja eigentlich nichts zu holen. Ne? Ja, das ist ja generell bei Hip-Hop, ne? Gerade in Deutschland zu der Zeit, also wenn du heute überlegst, ja, ne, was heute umgesetzt wird an Geld, damals war das ja nicht so. Damals war das ganz klar, du machst es aus ideologischen Gründen. Also einfach wirklich, das macht dich glücklich, das ist dein Ding. Ja. Du machst das so und da siehst du keine Zukunft, aber es macht halt riesen Spaß so, ja, und Graffiti ja genauso. Bei Graffiti hast du ja auch nicht mal dann den Fame, also weil du musst ja aufpassen, dass niemand deinen Namen kennt, weil sonst steht die Polizei vor der Haustür, ja. Und das ist so das Ding, dass ich dann angefangen habe, Songs zu machen, so mit, es gab so ein vom Berliner Senat, das Hip-Hop-Mobil.
Ja.
Und das
klingt erstmal richtig cool, richtig muss man sagen. Richtig cool, ne?
Das Hip-Hop-Mobil. Das war auch wirklich so ein Van mit so einem Hip-Hop-Graffiti drauf. Ja. Und dann sind die umgezogen, da waren die in der alten Feuerwache in Kreuzberg, ne? Ja. Also da hinten da. Ja. Und dann sind wir da hin und da konnten wir damals für 10 Mark, später waren es dann 20, konnten wir ein Demo machen.
Ja.
Da war ein DJ, der hieß DJ Cactus. Und mit dem haben wir dann so die ersten Sachen gemacht. So. Und dann kam irgendwann, ja, der Senat gibt Geld. Wir machen eine erste Platte, eine richtige Vinyl.
Ja.
Die hieß B-Town Flavor. Und,
so ein Sampler, oder?
So ein Sampler, ja, genau. Ja. Was so Berlin so szenemäßig abgeht.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, ich war 15 Jahre alt auf diesem Sampler drauf. Wie hießen Da Chillers?
Guter Name.
Ja. Mit Z.
Damals konnte man das noch? Ja, klar.
Da Chillers mit damals Z. Ging es noch. Und dann war DJ Desio drauf, der war ein Jahr jünger als ich.
Ja.
Der war 14, muss man sich mal vorstellen. DJ Desi, 14 Jahre alt, hat schon gescratcht wie ein Weltmeister.
Ja.
Und dann waren eben diese Harlequins drauf, das war so das Zugpferd.
Klar.
Auf dem Cover, Gründer von Agro Berlin, Speiche, sieht man nicht, aber ist Speiche auf so einem Berliner Hochhausdach und macht so einen Breakdance-Move, Schwarz-Weiß-Cover. Und sind so 10 Bands oder so, SMC und so, alles so Jungs, die richtig underground waren.
Mhm.
Und das kam 1994 raus. Und so, ich meine, und da waren wir, das war das erste Mal dann richtiges Tonstudio.
Ja.
Also richtig, mit Riesenmischpult und so Original. Dann eine eigene Vinyl in den Händen halten. Es war legend. Und ab da war so, oh shit, das ist mein Ding, das will ich nochmal haben. Und und dann hat man so weiter probiert und dann ging nichts. Und dann kam irgendwann diese Geschichte mit der Boyband.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie, ja, vor allem so ideologiegetrieben die Hip-Hop-Szenen in den einzelnen Städten früher waren, also in den 90ern, Mitte der 90er. Es gab auch in Köln Hip-Hop-Szene, von der heute kaum einer noch was weiß. So mit, da waren die coolen Säue wahrscheinlich die größten.
Coolen Säue, ja klar.
Genau, aber dann gab es noch so TCA Microphone Mafia. Es gab das Gelbe vom Ei, Indeed, das Gelbe vom Ei.
Okay.
Und Leute, so geile Acts, die es heute alle nicht mehr gibt. Und das waren auch nur so 3-4 Sommer oder so. Mhm. Weil natürlich dann diese erste Welle von deutschen Hip-Hop-Enklaven, die sind einmal so ein bisschen alle überschattet worden von Stuttgart und Hamburg. Das waren die beiden Zentren in den 90ern für deutschsprachigen Rap.
Rödelheim natürlich aber auch.
Genau, Rödelheim kam dann auch noch dazu, haben dann so ein bisschen Bambule gemacht.
Aber genau, Stuttgart und Hamburg, ja.
Genau, und das. Und
Berlin war ganz lange, da ging gar nichts.
Total. Und Köln war auch völlig uninteressant, also außerhalb Kölns für Rap und Hip-Hop. Und das finde ich so crazy, sich da diese einzelnen Szenen und Subkulturen, die sich dann immer um so ein paar Leute gerankt haben, irgendwie sich nochmal anzugucken.
Also nach wie vor gibt es ja immer noch das Battle of the Year und so, ne? Also gerade über Breakdance waren alle doch schon besser vernetzt.
Ja.
Ich habe dann irgendwann das Angebot bekommen von DJ Groove bei Jam FM, auf der Tour mit dabei zu sein. Ja. Das war zum Beispiel so.
Als Sänger oder als.
Genau, ich habe dann. Nein, ich habe es anders gemacht.
Also da hast du nicht auch gebreakt? Habe ich immer gelesen,
dass du gebreakt hast. Habe ich auch, ja, aber da war ich auch nicht so gut. Okay. Also das waren so die Dinger, ne? Also ich war so ein paar Sachen, sprühen war ich auch nicht so gut. Mein Bruder war viel besser. Man musste halt alles mal ausprobieren. Na klar, das ist ja klar. Ja. So, ne? Also deswegen weiß ich auch irgendwie, schlägt diese Mainstream, dieses Pop-Ding in mir, ja? Also weil ich habe dann gesagt so, ey, warte mal, ich könnte doch. Und jetzt kommt's, das war wirklich so. Ich könnte doch, da hat Madonna zum Beispiel den Song Secret rausgebracht. Ne? Ja. Wer jetzt nicht kennt, das ist dieses Ooh, something's coming over. Ja. So, und dann habe ich das Playback genommen, das Instrumental, habe ich mir besorgt so und habe darauf Raps geschrieben. Ja. So. Und die Hook, da habe ich mir eine Sängerin besorgt, die kannte ich, die hat gesungen, Jessica hieß die, glaube ich, ja. Und dann, und ich meine, ich war auf safe niemals 18. Also es war, es kann keine 18 gewesen sein, aber ich habe mit 17 war ich schon in der Boyband. Also ich muss 16 gewesen sein, 15, 16. Und bin dann in Clubs nach Mitternacht, also auch komplett illegal, also alles was kinderarbeitmäßig, ja. Also ich war, hab dann halt diesen Spot bekommen. Also ich habe dann 50 Mark bekommen dafür, dass ich dann 3 Tracks auf der Bühne, also nicht auf der Bühne, auf der Tanzfläche. Ne? Also ich gehe zum DJ, ich habe ihm die CD gegeben, der gibt mir das Mic. 2 Mics, sie kriegt eins, ich krieg eins. Ja. So, dann haben wir halt diese 3 Songs performt und sind mit einem Fuffi nach Hause. So. Und sonst war, das war so.
Lief das noch unter Da Chillers oder hast du da einen anderen gezogen? War das ein Adel Tawil, oder?
Das war Kane.
Ah, Kane, also, genau.
Dann war Kane, ich Kane, und Da Chillers war nur einmaliges Projekt. Okay, also das haben wir nur für die Platte gemacht und danach war es wieder weg. So. Und so habe ich dann, bin ich immer mehr in diese, wie gesagt, mit JamFM dann auf Tour. Da war ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja. Irgendwo in Westdeutschland, hat man ja früher gesagt, ja, wir waren im tiefsten Westdeutschland.
Im kapitalistischen Ausland.
So, genau. Muss auch da wirklich Richtung Baden-Württemberg, irgendwo da muss gewesen sein, weil es war ewig lang dahin und es war so eine richtige Großraum-Disco, aber voll Jam-FM, also voll so, die waren voll auf diesem Hip-Hop-Film, R&B-Hip-Hop-Film. Ja, und da habe ich dann so Sachen gecovert. Und da habe ich zu Montel Jordan. This is how we do it. Und so. Und da hatte ich halt wie so ein Live-Set.
Aber da hast du eher gesungen als gerappt.
Da fing es dann an, dass ich immer, die Leute haben mich immer gedrängt zu singen. Ja. Ich habe es gehasst. Ich habe immer gesagt, warum bringt ihr mich zu singen? Ich will rappen. Ja. Ja, weil ich wollte ja auch dieses Coole haben. Und singen fand ich halt nicht so cool. Und und das ging aber immer wieder, dass du, ey, das kannst du auch, klingt doch gut bei dir. Ja, okay, mache ich dann auch. Okay, dann mache ich das. Und dann irgendwann war ich ja in dieser Boyband und da war dann der Erste, der mir dann wirklich gesagt hat, ey, du musst singen. Ja. So, das ist, du bist echt ein guter Sänger, wenn du vom Sound.
Über The Boys müssen wir auch mit reden, aber wo hast du an welchem...
Müssen wir nicht.
An welchem Zeitpunkt hast du denn gecheckt, dass du singen kannst? Singen ist ja immer so ein bisschen, muss man ja schon irgendwie so reinfinden quasi.
Sehr, sehr spät. Ja. Kann ich dir sagen, sehr, sehr spät und es war aufgrund von Annette Humpe. Ich habe Annette Humpe kennengelernt.
Da erst. So spät.
Mhm, ja. Ich hatte immer einen Komplex. Wie gesagt, ich wollte rappen. Ja. Und ich wusste, ich bin jetzt kein krasser, weil damals war natürlich alles auf Englisch. Keiner hat auf Deutsch gerappt. Sehr, sehr wenige Undergrounder haben auf Deutsch gerappt. Mhm. Die meisten haben auf Englisch, Harlequins auch und so. Und das ging dann, ne? Auf Englisch kannst du halt immer alles sehr schön umschreiben. Ja. Klingt alles immer ganz fresh irgendwie, ne? Ja. Und als ich dann gesungen habe, bei The Boys hatten wir auch einen anderen sehr guten Sänger, das war T-Soul in der Band. Ein bisschen konkurrenzmäßig und so. Und ich wusste, ich habe immer einen Sound, aber ich hatte ja null Technik. Ich habe es ja nie gelernt. Ja. Ne? Es gab ja nie für mich Chor oder, also vielleicht mal in der Schule, so kirchenchormäßig, aber nicht wirklich gelernt. Und habe ich immer einen Komplex gehabt, dass ich mich selber nicht hören kann. Alles, was ich bei dieser Boyband gemacht habe, das kann ich mir eigentlich selber nicht anhören. Wenn ich da, zum Beispiel gibt es so eine Ballade, da singe ich so, Remember the time. So, das klingt auch so, weißt du, ich sing's extra auch noch so schlecht, weil es klingt so. Und ich denke so, boah, Alter, was hast du da gemacht? So ganz schlimm. Und Annette war die Erste, wo wir dann im Studio waren und die natürlich auch diese Megatexte macht. Also diese unfassbar.
Also Annette Humpe, deine Kollegin, genau,
Ich und ich, genau. Auch eine absolute Ikone in Musikproduzentin, absolut. Interpretin, ideal damals und so, also großartige Frau. Und da habe ich zum ersten Mal, die hat mich natürlich auch bestärkt und das war das erste Mal, dass ich mich gehört habe und mir erstens geglaubt habe und ich mich das gut fand, was ich da höre.
Das war aber das ist so ja echt crazy spät.
Mhm. Ja. Ja, 2003.
So. Das hätte ich niemals gedacht, dass das so spät erst gewesen ist. Wir kommen kurz zu The Boys, die Boygroup, yes. Die ja einigen Erfolg hatte, The Boys auch mit Z, wie die Chillers.
Genau, absolut, war meine Idee, ja, that's right.
Sehr gut. Und du hast auch ein paar Songs von den Boys geschrieben, ne? Also die Texte auch geschrieben und so.
Größten auch, ja.
Und One Minute ist auch von dir.
Ja.
Und das war der große Hit von den Boys. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal das Video angeguckt.
Sehr gut.
Ganz geil, wie ihr da so, wie so Engel in weißen Daunenjacken die Straße runterlaufen und so Menschen das Leben rettet.
Genau.
Sozusagen, und Menschen rettet. Der Refrain ist ja auch so ein bisschen so, eine Minute kann alles verändern in deinem
genau,
Leben.
Genau.
Ich krieg den Reim schnell, aber
In the night, in the dark, there are shadows in my heart. Feel this pain. Which is driving me incredibly insane.
Ja, das finde ich immer so geil. Dieses incredibly insane, yeah. Das scheint so, das ist so unrhythmisch irgendwie.
Ja, absolut. Das war das Ding. Das war das Ding. Es musste da rein. Und man muss sich mal vorstellen, das war wirklich ein Lied, was ich alleine zu Hause, also wir waren in dieser Boyband. Diese Boyband hatte natürlich auch den Sinn, Popsongs zu machen.
Na klar.
Und so dieses R&B, schon so dieses New Jack Swing-mäßige, also ja. Ein bisschen, damals.
Tony.
Genau, und Boyz II Men.
Ja.
Ne, dieses.
Ja, das hört man ja. Das hört man bei One Minute ganz toll, wie auch alle anderen immer diese Zeilen dann zu Ende
richtig,
rappen, genau. Schrägstrich singen, wie
singen,
das totaler genau. Boyz II Men-Style.
Genau, das war ja nach Boyz II Men. Ich glaube, Boyz II Men hat viele Bands danach geprägt, die diese Kombi, diese ja. Jungs-Kombos.
Ja,
die dann
noch, hier Bone Saxon Harmony und sowas.
Genau, ne, die dann halt so. Ne, und das war für mich dann, ich wollte halt wenigstens so ein bisschen Hip-Hop so ja. drin haben.
Ja.
Und damals war ja ganz erfolgreich Buja mit Tony Kutura ja. und Nana und Papa Bear und so diese ganzen Pop-Sachen da. Und das war so Euro-Hip-Hop.
Ja.
Und dann habe ich meine eigene Euro-Hip-Hop-Nummer geschrieben. Und das war One Minute. Das war ein Albumsong ganz hinten. Der sollte da irgendwann auf Platz 12 oder so, sollte der dann stattfinden. Und dass das dann aber die Single wurde und so erfolgreich, das war für alle eine Überraschung.
Ja.
Und ich weiß noch, dass Tony Kutura, das war ja damals so der absolute Hero, als er zu mir kam und meinte so, das war so der Ritterschlag. Er kam so, ich war ja sehr jung. Ja. So, ja, den hätte ich auch gern geschrieben. Okay. Ich war so, ja, okay, alles klar. Und naja, das war auf jeden Fall sehr eine wilde Zeit. So. Und dann haben wir uns, dann waren wir in Anführungsstrichen so die coole Boyband. Aber ja. wir waren nicht so cool, dass wir es zu dir geschafft haben. Wir waren
so wie was? So wie war Zeit?
Genau. Ja, ja. Du warst ja dann auch wirklich für die Alternative.
Ja, aber ich, das
schon
ist so,
für die Indie Sachen, die geil.
Na klar. Sind. Aber es ist so lustig, weil ich habe die ganze Zeit, ich versuche mich an die Viva-Zeit zu erinnern, wo ich, müssen wir ehrlicherweise nur sagen, die ein oder andere Erinnerungslücke habe,
ja.
an die Zeit, wir an
alle.
Die Zeit damals.
Wir alle, ja.
Und ich konnte mich nicht daran erinnern. An One Minute konnte ich mich erinnern, an den Song konnte ich mich erinnern. Aber ich konnte mich jetzt nicht erinnern, euch am Sender getroffen zu haben oder irgendwie auf einer Veranstaltung.
Ich glaube, ich habe dich mal, ich habe dich mal gesehen, nee, getroffen, nicht, also nicht mal hallo, aber ich weiß, dass ich dich irgendwann mal so durch die Gang gegangen oder so.
Ja.
Was, habe ich dich, glaube ich, mal gesehen.
Nein.
So, und, aber für uns waren halt die anderen zuständig. Das waren halt eben, ne, das war halt so richtig dieses 100% Pop. Und ich war da ganz pragmatisch, ne, weil ich war dann wirklich so, mich hat das angezeckt. Ich habe Bock gehabt. Ich hatte Bock, auch kreativ zu sein, die Sachen zu machen, meine Sachen zu machen, aber auch irgendwie in dieses Game zu kommen. Ja?
Mhm.
Da ist auch, spielt natürlich auch ein bisschen diese Rolle, so ey, du bist hier irgendwie, hast eine andere Herkunft, bist hier in diesem Land, weißt nicht, ne, so bist hier geboren, aber irgendwie gehörst du nicht dazu. Ich musste da irgendwie rein und The Boys war die eine willkommene Gelegenheit, das zu machen und diesen Schritt reinzumachen. Und ich wusste, die verarschen mich. Ich wusste auch, die Produzenten, die nehmen sich viel zu viel und, und so weiter und so fort, was nicht alles so passiert. Aber es war, ich habe es dann wie Lehrjahre gesehen. So, ich war dann wirklich so, okay. Und genau so war es. Das war von 96 bis 99.
Ja.
Und dann habe ich all das Geld.
Popstar-Ausbildung.
Die Popstar-Ausbildung, so, genau. Dann habe ich alles Geld zusammengenommen und habe ein Tonstudio gebaut. Ja. So, ne? Haben wir einen Verlagsvertrag unterschrieben, noch ein bisschen Geld abgeholt und dann haben wir da so ein Studio in Reinickendorf gebaut.
Ja. Da ist dann Tanju immer hingekommen.
Tanju?
Ja.
Ah, okay, ja, stimmt.
Flavor 51 aus Reinickendorf.
Ah, okay. Nee, der war nie da. Ich glaube, der war später da. Ich hatte immer ein paar Hip-Hop-Jungs da. Die Liebe, das sind große Jungs heute, ne? Also zum Beispiel Bizarre von STP, einer der Protagonisten, Vincent. Klassenkamerad von meiner Schwester auf der Spandau im Gymnasium.
Ja.
Die waren dann bei mir schon ganz früh im Studio, weil ich hatte immer so dieses Ding, okay, junge Leute fördern, auch so die Chance geben, gerade was Hip-Hop angeht. Also, und es hat dann auch immer zeitlich gepasst. Weil wir haben mit Annette dann gearbeitet, ich tagsüber und so gegen 18, 19 Uhr kamen die Rapper. Und die haben dann bis morgens um 11 reingekommen, dann hat schon nach Gras gerochen und so. Dann haben die sich angeguckt und gesagt, okay, alles klar, gute Nacht, wir gehen. Das war immer so Klinke in die Hand geben.
Glaubst du, dass du, wenn es das damals schon gegeben hätte, dass du dann nach Mannheim gegangen wärst, an die Popakademie?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich könnte sein, dass ich es gemacht hätte. Ich muss sagen, dass das, dass ich hier ja auch kurz davor war, zur SAE zu gehen. Das ist so eine Toningenieursschule, die auch damals schon sehr, sehr bekannt war in Berlin. Da konntest du, auch deutschlandweit, glaube ich, kannst du da, ne? Die haben auch alles da, tun komplett Studios. Und ich hatte aber Glück, dass ich einen jungen Typen hatte, Sebastian Kirchner, der wirklich auch nochmal so 3 Jahre, 4 Jahre jünger als ich. Und der ist tierischer Computer-Nerd. Und beste Kombi, super Gitarrist und super Pianist.
Jackpot,
ja. Und der Typ, und der war halt so auch so 16. Ja. So, und dann hatte ich den bei mir und der war bei der SAE und der ist da ab rausgegangen, weil er meinte, ey, die bringen mir da nichts bei, was ich nicht schon weiß. Weil der alles Logic und so, das Musikprogramm, das hat er alles drauf gehabt. Der hat mir eigentlich gezeigt, nee, also einfach machen. So, ne? Also ich weiß nicht, ob ich, aber ja, hätte sein können, dass ich zur Pop-Akademie gehe. So, ich weiß es nicht.
Hinterher weiß man sowieso nicht. Es gibt ja mittlerweile eine K-Pop-Band, die The Boys heißt, auch mit Z.
Ich weiß, ja, leider.
Insofern.
Also, wenn ich googeln will, ja. Ne, um mal so ein peinliches Foto zu zeigen mit blondierten Haaren und so, dann kommen erstmal so Massen an K-Pop The Boys. Aber irgendwann findest du es. Und ich habe zum Glück die YouTube-Links. Also da siehst du dann die ganzen alten Videos, aber voll schlechte Qualität.
Was war so der größte Auftritt, den ihr hattet mit The Boys?
Ja, Bravo Super Show, Viva, Dings natürlich, auch Echo.
Naja.
Wer sich noch an erinnern kann, wer hat sie nicht vergessen? Tic-Tac-Toe war ja auch so eine riesen Pop-Band, Girls-Band, ja, so freche Girls, die gerappt haben. Und dann gab es ja diese legendäre Pressekonferenz, wo die sich gestritten haben. So. Damals war ja voll das Viva-Ding, das Viva-Zeitalter. Ja, ja. Ne? So, und dann war halt der Riesenstreit und danach war er der Echo. Und zwar war das der Echo 98.
Ah ja, okay.
Und
war der noch in Hamburg, glaube ich, ne?
Genau, der war in Hamburg in diesem Kongresszentrum.
ICC da, genau.
Genau. Ja, ja. Da sind wir aufgetreten, auf der Bühne in der Sendung mit One Minute, weil es so ein Riesenhit wurde. Und wir haben die Laudatio für Tic-Tac-Toe gemacht. Deswegen all eyes on us, weil da war dann so, dass dann natürlich, die waren ja verstritten.
Ja.
Und dann war es dann auch so, dass die zwei von der einen Seite und die eine von der anderen.
Ricky und Jesse und Lee von der anderen Seite.
Genau, ja, super, du kennst die Namen noch.
Nee, warte mal, ich glaube, Jesse und Lee zusammen und Ricky auf der anderen Seite.
Ricky alleine, genau. Ja. Und dann haben die sich nicht gegrüßt, gar nichts. So, ja, und dann haben wir denen den Echo überreicht. Ja,
leichte Tensions auf der Bühne.
Leichte Tensions auf der Bühne, ja, genau.
Ich habe übrigens mal auf dem Echo Toni Couture getroffen, fällt mir gerade ein. Ja. Und hatte dem dann gesagt, weil ich hatte ihn ja bei Viva damals auch schon 1000 Mal getroffen und ich hatte ein paar Nächte vorher von dem geträumt und habe ihm das dann erzählt, weil in diesem Traum habe ich ihn so, laufe ich so die Straße lang und treffe so Toni Couture und sagte, ey Nils, komm, steig ein, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich will dir das mal zeigen und so. Ich so, ja, okay, alles klar, dann bin ich so eingestiegen in das Auto und dann sind wir so durch Hamburg gefahren, der hat so, ist so actionmäßig dann so über so Schanzen gesprungen und so und hat so Stunts mit dem Auto gemacht ich dann so, okay,
natürlich,
wow. Naja, genau, er fand das so voll cool. Und das habe ich ihm so erzählt, diesen Traum, und dann sagte mir, was war das für ein Auto? Und ich kenne mich mit Autos nicht aus. Dann habe ich ihm das so beschrieben, ja, es sah so und so aus, die und die Farbe und so bla bla bla. Und ich so, ey, das ist mein Traumauto, das habe ich mir letzte Woche gekauft. Und so, what?
Das ist es, oh, ja, weird, ist es das so. Ist eine geile Geschichte.
Ich habe eine komische Verbindung zu Toni Couture.
Ja, super. Ja, ich meine, der Typ, der hat so einen Abriss gemacht. Ne? Die haben ja damals mit diesem Regisseur, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat ja so Musikvideos gedreht. Die haben ja so 300.000 Mark und so gekostet.
Was da für Kohle war für so einen Scheiß.
Ja, genau. Und Hubschrauber und irgendwelche, es war Wahnsinn.
Ey. Ja, es war eine crazy Zeit. Also 90er Musikbusiness war wirklich absoluter Mayhem.
Total.
So, dann hast du The Boys gemacht, das hast du jetzt schon so ein bisschen erzählt, das war dann, ging da so ein bisschen uncool auseinander mit den Produzenten und so, war so ein bisschen irgendwie abgezockt und so. Du hattest jetzt diese Popstar-Zeit hinter dir und jetzt hast du dir, wie gesagt, ein Studio gebaut, aber dann war ja erstmal so ein bisschen so hängen im Walde, oder wie sagt man? Also es war so ein bisschen, du wusstest nicht so richtig, was du jetzt machen sollst.
War eine ein bisschen heftige Zeit, weil du warst dann eben dieser Teenie-Star, ne? So dieses typisch wirklich so, ne? In Berlin kannte dich jeder, also in deinem Alter und so, da war natürlich klar so, ne? Auch Mädels und so, und es war dann halt so ein Ding, dass du für die noch ein Star warst, aber selber schon so, okay, erstmal keine Kohle, broke, also dann hatte ich mich von meiner langjährigen Freundin getrennt, hatte dann keine Wohnung, hab dann im Studio gepennt. Dieses Doppelleben zu führen, das war schon so, also ne, nach außen hin immer so, naja, nee, ich bin ja der von The Boys, so, ne? Ja. Und diese Existenzangst, weil du hast irgendwie gemerkt, dass du früher, weißt du, wir waren mit dem Bravo-Chef, wir waren mit dem Viva-Chef, wir waren mit den ganzen Jungs so, ne? Und so Moderatoren oder so, weißt du, wenn jetzt Mola oder so, weißt du, der war dann immer noch cool zu einem, so. Irgendein Chef, der hat dich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt.
Yeah, I know exactly what you're saying.
So, also es war dann so, okay. Und dann dachtest du, ja, wie, das war's jetzt? Ja. Also, und das war dann schon eine schwierige Zeit.
Dann ist es eine weirde Situation, quasi noch prominent zu sein, aber die Leute, die sozusagen die Gatekeeper für die Jobs sind, rufen nicht mehr an oder wollen, brauchen dich nicht mehr irgendwie so. Das ist extrem, also ging mir genauso nach der Viva-Zeit und DSF-Zeit und so. Und das ist super, super weird. Da kommt man in solche Existenz Nöte irgendwie.
Ja, genau. Ja, und das versucht man dann natürlich mit ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen mehr dies und das zu kompensieren. Also es war dann wirklich eine dunkle Zeit. Also trotzdem habe ich viel Musik gemacht. Also es war dann so viel gefeiert, viel Mucke gemacht. Und gerade Wochenende. Wochenende war immer klar, okay, wir gehen los, wir sind irgendwo. Da habe ich mir das dann wieder geholt. Ja? Weil ja klar, wenn ich dann in irgendeinen Berliner Club gegangen bin, dann war ich halt trotzdem Kane von The Boys. Ja, so, ne? Und dann war ich wieder im Studio, da war ich irgendwie dann, ja, irgendwie keiner ruft an, wir versuchen irgendwie Aufträge zu kriegen und so. Also das war wirklich eine schwierige Zeit. Und da muss man ganz klar sagen, kam Annette Humpe ins Studio. Das war der Gamechanger. So, die kam rein und die meinte, sie kommt aus Hamburg zurück nach Berlin irgendwie. Die hat früher mal in Berlin gewohnt. Sie braucht neue Jungs, mit denen sie arbeiten kann. Das war unsere erste Begegnung und dann ging es los.
Aber wie ist sie denn bei dir gelandet? Wie kam denn dieser Zufall zustande sozusagen?
Ja, es gibt so einen Musikmanager, Joe Cialo, den kennt man auf jeden Fall, wenn man in Berlin unterwegs ist.
Das ist doch jetzt CDU.
Ja, stimmt. Oh mein Gott.
Wahlkämpfer.
Stimmt, der war mit Laschet. Der war im Laschets Kompetenzteam. Ja, genau. Oh mein Gott. Ja, Joe, Alter. Liebe geht raus. Du bist der Beste. Ist auch so geil, weil er ist einfach auch so, also so richtig black und einfach dieses Lächeln und so. Und dann CDU. Ich dachte auch so, okay, alles klar, geil. Aber das
Afrop hat auch mal für die CDU Wahlkampf gemacht. Echt? Ja, ja. Der hat mal ein Jahr, irgendwie wollte sich für die Künstler in der CDU einsetzen. Hat sich dann von der CDU in den Bundestagswahlkampf mit.
Ja, gut, okay. Also wäre nie meins, aber gut. Nee,
als Stuttgarter ist das vielleicht verständlich.
Ja, aber gut, ich habe, und er hat Annette gesagt, ey, ich habe da Jungs in Tegel, in Reinickendorf. Da kannst du mal vorbeikommen. Ja. So. Und dann ist sie vorbeigekommen und wir haben damals so Demos gemacht. Wir waren damals sehr mit Universal unterwegs, Universal Music, der Plattenfirma. Und damals, also Plattenfirmen muss man sich vorstellen, die funktionieren natürlich, das ist ein Unternehmen, das ist ein Konzern, die funktionieren so, dass sie sagen, okay, was ist das nächste neue Ding? So, ja, also da.
Wo ist Geld?
Ja, Boybands, alles klar, da machen wir ja alle Boybands.
Ja, genau.
Girlbands, da machen wir alle Girlbands, ja. Der Lonely Songwriter, der so, ja, dann machen wir auch das. Und damals war das so, damals war Olli P., lustigerweise auch ein Spandauer Klassenkamerad.
Warst du mit ihm in einer Schule, oder?
Ja, ja, der war, also nicht in einer Schule, der war genau auf meiner Nebenschule, es war wie eine Schule.
Aber dann warst du ja wahrscheinlich die Gegnerschule.
Ja, nee, das war, also ich war ja auf der Gesamt dann später, ich bin vom Gymnasium geflogen, runtergeflogen und dann.
Wegen Graffiti, ne?
Graffiti, genau. Da war ich dann, er war auf der Schule meiner ersten Freundin.
Nein.
Also die noch im Gymnasium war. Und der Typ war der sehr erfolgreich mit den Cover-Songs, Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer. Und war ja ein Schauspieler bei GZSZ. Und da haben dann die Plattenfirmen gecheckt, warte mal, bevor wir jetzt irgendwie Geld investieren in Leute, die keinen Arsch kennt, nehmen wir doch ihn oder sie, die schon irgendwo was spielt, schon bekannt ist, schaut mal, ob die singen kann.
Ja.
Und das haben wir, dafür waren wir dann zuständig. Okay. Also dann haben wir so die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen bekommen und haben dann mit denen Songs aufgenommen.
Ja.
Und dann war natürlich das eine oder andere dabei, wo du dachtest so, boah, okay. Ja?
Ist alles veröffentlicht worden?
Nee, gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Aber da war unter anderem ein Typ dabei, Tobias Schenkel.
Ja.
Und Tobias ist ja auch ein geiler Typ. Das ist ja eine geile Sache.
Harte Jungs.
Harte Jungs, Film von genau. War so ein richtig guter, junger Schauspieler, Deutscher. So, und der war frech und der wollte einfach Fun. Der wollte so, der war jung, wild und dachte so, ey, ich mach das, lass machen. So, lass ein bisschen Gitarren, lass ein bisschen Punky machen und so. Dann haben wir das gemacht und da in der Zeit kam Annette und hat uns da geholfen. So, die kam dann, also Joe hat die vorbeigebracht und die hat dann gesagt so, ah, ihr macht hier Sachen. Und die hat halt gleich auch das so ein bisschen auseinandergenommen.
Ja.
Und das war für mich zum Beispiel ein bisschen weird, weil da kommt so eine ältere Dame, sie ist ja gleiche, also sie ist eigentlich genauso alt wie meine Mama. Ne? Ja. So, und die kommt jetzt zu dir ins Studio. Ich wusste ja nicht, wer Annette Humpe ist, weil Ideal kannte ich so vom blaue Augen und sowas, aber ich wusste nicht, wer Annette ist. dass sie jetzt diese Annette ist. Und dann kam sie und hat halt dann so, ja, das geht ja gar nicht hier. Und das geht gar nicht. Was ist das für ein komischer Groove? Und so. Ich stand da, ich so, ey, was will die hier? Für die Alte. So und so mäßig, ne? Und ich bin ja, ne, von meinen Eltern so schon sehr so erzogen, Respekt vor denen, ja, ne, die ein bisschen älter sind und so. Also, aber sie hat es wirklich an die Spitze getrieben, ne? Sie, also, und es ist auch so ihr Ding, ne? Also Annette ist sehr, die ist ja auch tough und so.
Die ist
ja
halt auch Punk.
Ja. Genau, Punk und musste sich auch durchsetzen in dieser wirklich zu ihrer Zeit ja noch mehr von Männern regierten Musikwelt da im Hintergrund als Produzentin. Und dann hat die dich so aus der Reserve versucht zu locken, ne? Und ich habe da so versucht gegenzuhalten, und aber wir waren uns sympathisch und vor allen Dingen jede Kritik, die sie geäußert hatte, hatte Fundament. Also es war dann so, ja, fuck, die hat auch ein bisschen recht. Ja. So, ne? So, shit. Ja, gut, okay. Ja, gut, okay, lass, dann, ja, okay, dann gehen wir. Dann haben wir uns bei ihr in der Küche getroffen und haben da dann das erste Mal so lange geredet bei Rotwein und Wasser und ein bisschen was zu essen. Und dann kam so, dann, also es waren dann wirklich wie so Backpfeifen aus dem Universum. Weil da war so, ja, die Prinzen habe ich alles gemacht. Puff. Dann kam so die nächste. Rio Reiser habe ich gemacht. Puff. Lucy Electric habe ich gemacht, weil ich Mädchen bin. Gearbeitet mit Falco, gearbeitet mit Udo Lindenberg, gearbeitet mit, und du wurdest immer, also ich saß da, ich so, oh shit, okay, das ist ein richtiges Schwergewicht. So, und dann, ja, und dann haben wir einfach Songs gemacht. Das daraus wurde dann Ich und Ich, es war aber nicht geplant.
Sollte ja zuerst Salamander heißen, habe ich gelesen?
Nee, nicht Salamander, so ähnlich. Wie hieß das? Warte. Chameleon.
Ah, Chameleon, ja.
Chameleon war der Name, die haben wir noch auf Tapes gehabt, ja, auf Kassetten. Da war noch so das White Tapes und da stand Chameleon drauf. Und,
aber da, ich glaube, damals hießen schon 250 Bands Chameleon.
Ja, ja, genau. Das war auch so, genau so. Und wir hatten ein Lied, was Ich und Ich hieß. Und das fanden wir eigentlich ganz cool. So, weil sie, ich, und ich ein Ich, so, und dann dachten wir Ich und Ich und ja, so.
Ihr habt drei Alben, glaube ich, gemacht.
Drei Alben. Ja.
Wenn wir das dann sozusagen jetzt chronologisch ordnen, ne? Bist du irgendwie so Siemensstädter, Dude, irgendwie Hip-Hop-Dude, fängst du an, so mit, gehst zum Hip-Hop-Mobil der Stadt Berlin, machst da irgendwie deine erste Platte und dann arbeitest du dich da, fuchst dich da irgendwie so rein in diese ganze Geschichte und so mit diesen Disco-Auftritten und landest dann bei einer Boygroup.
Ja.
Nicht das große Herzensprojekt, aber trotzdem Fame plötzlich und mal gucken, wie das so ist.
Fame,
ne?
Und Spaß, großer,
genau,
Spaß.
Fame, Spaß, Popstar-Leben, ja, irgendwie. Genau. Best of 90s sozusagen.
Genau.
Dann ist das vorbei, dann irgendwie ruft keiner mehr an und dieser ganze Scheiß, der so da dran hängt.
Ja.
Und dann triffst du so eine Schicksalsbegegnung im Grunde,
genau,
genommen. Da triffst du dann Annette Humpel und mit Ich und Ich erfindet ihr ja plötzlich, muss man ja wirklich sagen, so eine Art deutschen Pop, der jetzt sehr verbreitet ist und überall stattfindet. Und ihr wart ja totale Pioniere in diesem Sound und habt das sehr geprägt, was diese Art von Musik betrifft.
Ja.
Das, und dann geht's plötzlich wieder so nach oben und du bist plötzlich wieder, verkaufst plötzlich Millionen Platten mit Ich und Ich.
Ja, Wahnsinn, ja. Das war nicht erwartbar. Also, ja, wir hatten da keine Ahnung. Also meine Idee war, wir machen hier Songs, die werden wir an die etablierten deutschen Sänger verkaufen.
Ja. Mhm.
Damals war L.A. Thaldin am Start, Xavier, Naidu, und da gab es noch so zwei, drei andere, ja, die jetzt nicht so ganz berühmt waren. Aber deswegen war es auch so, dass ich immer gesagt habe, wenn mir eine Stelle zu hoch war, wir haben Demos geschrieben, ne?
Ja.
Also wir haben Beats gemacht, die hat Texte gemacht, wir saßen im Studio, haben gevibed. Wenn mir eine Stelle zu hoch war, habe ich gesagt, ey, das machst du besser, geh du rein. So, und dann ist sie rein. Und dann hatten wir dann so 3, 4, 5 Nummern, wo auch unsere Stimmen gleichzeitig kommen. Wir wollten natürlich das Demo. Am Ende geht's ja darum, dass demjenigen, dem Künstler, dem du das Demo vorspielst,
ja,
ey, ist das vielleicht eine Nummer für dich? Mhm. Ich krieg ja auch manchmal Nummern angeboten, so, ne?
Mhm.
Wenn die besser, die natürlich klingt, desto besser der Eindruck ist, dann macht die jetzt halt schon mal einen ersten guten Eindruck. So, wenn dann die Substanz auch noch da ist, also ein guter Inhalt, geiler Beat, dann ist die Chance hoch, dass ich sage, ey, damit kann ich was anfangen, gib mir das, mach da mein eigenes Ding draus. Das war die Idee. Aber als dann diese 3, 4 Nummern da waren, dann kam eben so ein Joe Cialo oder auch so Neffi von Universal und so. Also so Leute kamen dann halt bei uns mal rein und haben gesagt, ey, ist ja voll geil mit euch beiden.
Ja.
Und da haben wir uns immer angeguckt und waren so ein bisschen so beschämt. Weißt du, so ein bisschen so, nee,
ja,
richtiger Quatsch macht
überhaupt. Ja, das sagst du nur, weil das stimmt.
So ein bisschen so. Ja, weil natürlich war das auch, und man muss auch sagen, Annette ist natürlich auch im Feuilleton-Bereich und so, ne, das ist natürlich sehr, sehr bekannt. Uns wurden jetzt nicht die Türen aufgestoßen, sondern wir waren dann auf einmal in der Süddeutschen, in der Zeit, in der, ne, überall in diesen Feuilleton-Bereichen. Aber es war eher so, was will die 80er-Feministin-Ikone, genau, was will sie jetzt mit diesen
Burschen?
Boyband-Fuzzi mit ägyptisch-tunesischen Wurzeln in Berlin geboren. Was ist das für eine komische Kombo? Und ja, also, da gab es so immer so ein paar Spezialisten. Stern hat uns immer zerrissen. Ja. So gab es immer den einen Typen, der alles gehatet hat. Ich glaube, heute noch. Also einfach so, der hasst es halt. Und so, ja. Und, dann, und unsere erste Single war ein riesen Flop. Also es war, wir hatten uns Olaf Heine geholt. Mega geiler Typ, super Fotograf und super Videoregisseur. Haben in Prag das Video gedreht. Geht's dir schon besser? Ja. Und ist auf dem ersten Ich und Ich Album drauf. Wir haben dann der Single noch so ein Aspirin dazugelegt. So, solche, so für die Promo, weißt du? So, ey, geht's dir schon besser? Hat das Leben dich zurück? Das war so eine Gitarren-Songwriter-Nummer. Da hieß es auch wie damals immer, weißt du, so schön, super fürs Radio. Ja, ja. Das Radio hat gesagt, hier, Mittelfinger, nix, spielen wir nicht. War dann so Top 100, glaube ich, hat es noch gerade so geschafft, aber dann 80 und dann wieder weg. Und das war natürlich für alle erstmal so ein Schock. Nicht ein Schock, also für uns war es so, oh, okay, so, ey, wir machen's, genau, jetzt die nächste Single und, ja, und dann war es das halt. Ein Album gemacht, zusammen, war doch lustig. So. Um uns herum war schon so ein bisschen, jetzt haben wir da Geld ausgegeben, so.
Nein, der Konsument hat versagt, hat man dann immer gesagt.
Der Konsument, oh, den kannte ich nicht. Oh, der ist ja bitter. Der Konsument hat versagt, geil. Ja, oh Gott, Musikindustrie at its best. Ja, auf jeden Fall haben wir dann wirklich für ganz kleines Geld, es war auch ein Kumpel von meiner Schwester, Alex Gellner, der hat dann bei sich zu Hause wirklich an seinem Schreibtisch so, hat er dann ein Zeichentrickvideo für Du erinnerst mich an Liebe gemacht. Ja. Die Leute denken, das war die erste Single, aber war es nicht. Die erste Single war ein Riesenvideo, mit, also Film mit Riesen, allem drum und rum und Flop. Das erste, was wirklich so ein kleines, süßes Ding war, mit einem Zeichentrickvideo, wo so ein kleiner Hund gespielt hat. Ja. Das war Alex Gellner und das war Du erinnerst mich an Liebe. Und damit, das ging dann durch die Decke.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dir, also das ist wahrscheinlich quasi aus einem, eine Aussage, die aus einem späteren Kontext entstanden ist, ja so Charts und so, das ist egal, da achtest du nicht so drauf, aber da damals muss das doch vor allem nach diesem ersten Flop, muss das doch dann krass gewesen sein, wenn man plötzlich so irgendwie gesehen hat, wie so die Verkäufe steigen und das öfter gespielt wird und so weiter und so fort.
Also wir hatten dann auch eine externe Pool-Promotion, hießen die Radiopromo. Die hatten damals parallel auch Silbermond. Das ging so zeitgleich. Also Silbermond ging dann durch die Decke und wir gingen durch die Decke.
Auch erste Single, super erfolglos. Mach dein Ding.
Genau, mach dein
Single
Ding.
Single über Selbstbefriedigung.
Ganz gut eigentlich. Ja, die Nummer war nicht so schlecht. So ein bisschen rock'n'rollig.
Eine Punk-Pop-Nummer, genau.
Punk-Pop-Nummer. Genau. Und das war dieselbe Radio-Crew, die dann quasi, die Promo-Agentur, zwei Mädels, die es super gemacht haben. Ne? Und die haben das Ding halt richtig im Radio nach vorne gepusht. Und ich habe es immer geliebt, auch bei The Boys schon und auch heute noch. Wie bei so einer Aktie, weißt du so? Ja. Also ich habe keine Aktien, nicht, wie gesagt, kein Finanzjongleur, aber weißt du, du guckst nicht drauf, du hast es, du guckst nicht drauf. Und irgendwann kommt so diese Tür, die geht auf und so, Digga, hast du gehört? Wir sind auf Platz 1. So, und dann denkst du, what? Okay, geil, na klar freue ich mich da auch. Aber ich mache mir doch nicht diesen Stress, jeden Tag zu gucken und dann fünf Plätze gefallen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt was machen. So, das sollen andere machen. Ja? Also, das ist deren Job. So. Aber meiner nicht. So. Und damals kam dann irgendjemand durch diese Tür und hat gesagt, ey, du erinnerst mich an Liebe, ist gerade in dieser Woche 50 oder ich weiß gar nicht, 60 Plätze krass. Im Airplay gestiegen. Also wirklich so von Top 100 auf Top 30. Ja. So. Also so war das. Ja. Ne? Also wirklich ganz vorne. Und dann ging das los so.
Wie war denn dann so die Stimmung zwischen Annette und dir? Also weil, du hast ja gerade eben gesagt, ihr hattet dann kurz mal gedacht, so ja, das war jetzt einfach mal, haben wir jetzt mal probiert, war ein Spaß irgendwie so, ne? Hat jetzt nicht so gut funktioniert, mein Gott, was soll's irgendwie, wir sind cool miteinander.
Ja.
Aber war da dann auch so relativ schnell klar, okay, das ist jetzt etwas, was wir jetzt mal noch eine Zeit lang weiter machen müssen?
Ich war parallel immer schon an meinem Soloalbum dran. Wir hatten einfach Spaß, wirklich. Ja. Also wir haben immer noch Spaß.
Also ich glaube, sie wollte auch nicht mehr live auf den, oder sie hatte keinen Bock auf live
genau.
Und so.
Ja, genau. Ja, wir haben die erste Tour, haben wir gespielt, 9 Konzerte. Es ist halt Annette Humpe. Weißt du, so,
ja,
ist
absolut.
So, da muss man halt auch ein bisschen gucken. Ja, aber auch so das Umfeld muss auch ein bisschen gucken. Ich merke es doch bei mir selber auch, weißt du, je älter man wird, ey, so ein paar Sachen willst du einfach nicht mehr machen. So, ey, Dicker, ich war in diesem Tourbus, ich war in diesem Mist, ich habe das alles gemacht. So, jetzt will ich ein schickeres Hotel, so, wo ich einfach meine Ruhe habe, meine Family mitnehme, so. Und so war es bei ihr auch. Und das war halt dann schon Rock'n'Roll, diese 9 Konzerte. Ich meine, in Hamburg waren wir da in irgendeiner Absteige, also wirklich eine Absteige.
Ja.
wo ich dann auch dachte, selber so, oh, ey, na, die arme Annette. So, das, so, dann, und da war auch ganz klar, dann die hat gesagt, ey, das ist mir alles, war natürlich die Hallen jetzt auch nicht so groß und so, Backstage, alles war ein bisschen anstrengend, wie es auf Tour halt so ist. Ne? Ich habe alles super gefunden, ich fand es ja immer mega, für mich war das alles so, wow, geil. Und für sie war so, ey, nie wieder, mach du das alleine. Ja. So, und dann war für mich natürlich so, okay, mache ich das alleine oder wird das ein sogenannter Non-Performing Act?
Ja.
Also sind wir einfach eine Band, die nicht live performt. Und da muss ich sagen, zum Glück haben sie mich überreden lassen. Also es war dann wirklich auch mein Umfeld, was dann gesagt hat, ey, nein, mach mal und so Management und so, weißt du. Und ich dachte so, okay. Und es war auch wirklich nicht einfach, weil die erste Tour dann ohne Annette, da waren in den ersten Reihen waren Idealfans mit Ideal-Shirts. Ja, klar, die standen da.
Ja.
Und dann haben die Bühne abgesucht und da steht halt nur der Boygroup-Fuzzi. Ah, ja. So, und dann war so, okay. Ja. Dann habe ich aber versucht, wirklich, ich habe mir dann extra Mühe gegeben, natürlich. Also es ist bei mir immer so das Ding. Ne? Ich liebe das, auf die Bühne zu gehen, die Leute, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Ich kann auch nichts vor der Bühne irgendwie trinken oder Gottes Willen, ich habe auch Künstler gesehen, die so ein Joint geraucht haben und dann, das kann ich alles nicht. Ja, also, könnte ich nicht. Also ich will ganz pur auf die Bühne, weil ich will jede Energie und jeden Vibe spüren. Und dann will ich bin ich voll mit den Leuten. So.
Ja. Ja. Diese Energie, die man hat, wenn man live spielt und auf der Bühne hat, die verträgt sich auch. Also auch für mich gar nicht gut mit einem anderen Zustand, weil ich bin auch gerne breit und alles ist alles wunderbar, ich bin auch gerne besoffen, aber mit der ganz speziellen Form von Anspannung, die man auf der Bühne hat, passt das gar nicht zusammen.
Ja, genau.
Dann kommt man auf so einen ganz weirden Film irgendwie.
Ja,
so.
Und ich sag dir, also ich für mich habe so die Theorie oder die Erkenntnis auch für mich bekommen, dass du entfernst dich vom Publikum.
Ja, absolut. Ja,
und das machen dann natürlich auch Leute, weil nicht jeder findet es ja geil. Ja. Es gibt ja durchaus auch Leute, die so introvertiert sind und es überhaupt nicht wollen. Die müssen sich natürlich dann in irgendeiner Form ein bisschen abkapseln mit irgendwelchen Substanzen und gehen dann auf die Bühne und machen ihr Ding. So. Meins war es nie. Ich will dieses gemeinsame, wir tauschen hier Energien aus und da passt es auf jeden Fall nicht. Also es war für mich. Und selbst ein Glas. Also bei mir ist wirklich ein Glas Champagner oder sowas. Vergiss es. So. Also es ist ja manchmal so, dass die mit so einem Sektchen kommen. So. Und dann denke ich, nee.
Bist du sehr nervös, bevor du auftrittst? Bei mir ist äußert sich das darin, wenn ich Lampenfieber habe, wenn ich irgendwie auf die Bühne muss, dann werde ich super müde, denn ich könnte mich sofort hinlegen und schlafen.
Ach, geil.
Ich gähne dann andauernd bis ich auf der Bühne bin. Ja, dann ist alles weg von jetzt auf gleich, aber davor ist einfach so, leg mich hin bitte.
Irgendwie. Ja, richtig, aber das habe ich in der Doku gesehen. Dieses Gähnen machen wir nicht nur, wenn wir müde sind, sondern weil das Gehirn wirklich Sauerstoff braucht und abgekühlt werden muss, weil es so sehr... Dann bist du sehr fokussiert.
Ah, okay, verstehe.
Bei mir ist es so, wenn ich auf Tour bin, ich bin eigentlich nur im Bett. Also ich mache kaum was. Nach der Show natürlich ein bisschen so mit der Band und so ein bisschen chillen und so. Aber ansonsten, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt da, weil die Band, ich wundere mich immer, ja, die sind dann so, ja, wir laufen durch die Altstadt, wir gehen dahin, so, ich war heute da ein bisschen shoppen. Aber ich so, hä? Nee. So, ich schlafe lange, ich esse ein bisschen was, leg mich wieder hin, also Mittagessen wieder hinlegen. Also ich bin eigentlich nur in diesem Modus, um dann alles zu geben, gerade wenn wir groß spielen und so. Und kann ich total verstehen. Also man muss da seine Kräfte auch irgendwie sammeln, um halt da zu sein. So, ne? Früher, also zu der Zeit, wo ich in diesen Clubs war und aufgetreten, meine ersten Auftritte, da habe ich mich safe immer übergeben, wenn ich... bevor ich aufgetreten bin. Und das war wirklich schlimm, weil, du musst dir vorstellen, das war so, du bist in der Disco, es war ja dann ein Club, weißt du, also wir sind in einem Club, ich bin 16 mit dieser Jessica, so, wir, ne, der DJ, ich war aufgeregt, ich konnte nichts trinken, ne, ein bisschen Wasser vielleicht, so, und dann habe ich so auf den Moment gewartet, wenn der DJ so, dann war so, okay, jetzt Mitternacht, so langsam wird der jetzt irgendwann kommen.
Ja.
War es wirklich manchmal auch so, dass der Typ mich schon gesehen hat, schon so Blickkontakt, gleich ist soweit Adel. Dann wurde mir so schlecht. Und dann rennst du durch so einen vollen Club. Weißt du, versuchst halt, kennst du ja, wenn es, der Club ist voll, du bist auf Toilette. So, geht mal zur Seite. So, dann bist du da auf Toilette und reierst dir da einen ab. So, und um danach so voll fresh wieder rauszukommen und zu sagen, alright, ich bin übrigens der Act hier heute Abend. So, ist ein paar Mal vorgekommen.
Hast aber Gott sei Dank abgelegt.
Also genau, das hat sich dann irgendwann... Es war einmal noch, das war auch eine ganz, ganz schön krasse Erfahrung. Da war auch die erste große Tour ohne Annette, ich und ich. Und da hatten wir drei Konzerte hintereinander. Erstes Konzert in Leipzig. Da war ich wirklich so wie paralysiert. Also einfach konnte auch nicht gut performen und so. Ja. aber war okay, die Show. Zweites war Dresden, direkt hinterher. Das war krass, so. Ja. Und dann sind wir auf, ein dritter Tag war Magdeburg. Und nach Dresden, weil eben da so ein bisschen so wie der Knoten geplatzt, sind wir alle auf die Idee gekommen, ey, das wäre eine super Idee, jetzt feiern zu gehen.
Ja.
Ja, so. Und dann waren wir so bis 7 Uhr morgens feiern.
Genial.
So, und dann habe ich ein bisschen gepennt und mich dann irgendwie beim Zähneputzen irgendwie, also ich fand alles so, es muss, wir hatten auch so viel, also wir waren sehr, sehr betrunken.
Ja.
Und dann habe ich mich da übergeben und dann war die Stimme im Arsch und dann Magdeburg. Und bis heute, wenn ich in Magdeburg spiele, dann frage ich immer so, wer war da damals? Weil, kann mir keiner erzählen, das war halt ein Gekrächze, war das nur noch, weil ja, die Stimme natürlich dadurch echt weggeätzt wurde. Ja, so. Und das war mir eine Lehre. Nie wieder, habe ich gesagt. Also,
ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Tour war, oder, weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Tour war, aber da habe ich dann in den ersten 2 Abenden oder so, so viel, es war ja auch so eine Punkband im Grunde genommen, so viel geschrien, dass ich am dritten Abend heiser war. Und dann hatten wir irgendwie einen großen Auftritt. Und dann habe ich eine komplette Packung Emsersalz gefressen. Einfach so, weil ich gesagt, ja, die eine muss ja helfen. Hab dann so eine nach der anderen gegessen. Mir ist ein Kotz schlecht gewesen davon. Und dann habe ich diesen einen Gig so halb krächzend über die Bühne gebracht.
Ja.
Und ab danach ging es schon wieder. Ne? Hatte ich dann auf der ganzen Tour gar keine Probleme mit.
Ja, krass. Ist für mich aber immer noch ein Rätsel. Also manche, wie auch Dave Grohl und so, also so die Leute, die halt die so, ne, also gerade in der Musikrichtung, wenn die dann so krass abgehen, hier Armin Beatsteaks auch natürlich, ne, aber der hatte ja, glaube ich, dann auch was an seinem Stimmbändern, also so, das ist schon, puh, also ich bin ja so klassischer Sänger mäßig, aber wenn ich so singen würde, würde ich, glaube ich, auch nicht, also, aber dann wahrscheinlich irgendwann trainiert ihr das so, dass es,
ich glaube, das da ist echt so Gewohnheit, ja, wahrscheinlich. Genau. Dann geht man wahrscheinlich so eine Schonhaltung tagsüber und dann abends kann man es wieder auspacken. So,
genau.
Übrigens wurde auch gerade eben gesagt, dass Lays Eldin, den habe ich mal interviewt, der will ja seit Jahren unbedingt ein Metal-Album machen.
Ja, der ist ja eigentlich richtig.
Naja, der ist so richtig Metal. Ja. Metal.
Weißt du, wer noch, wo ich mich wirklich gewundert habe, weil das so der Liebling der Girls ist im Moment oder war das? Vincent Weiss.
Vincent Weiss
ist ein richtiger Heavy-Metal-Fan.
Ja, stimmt.
Also Hardcore-Heavy-Metal, auch so Death-Metal. Und so. Er kennt sich richtig aus. Ich so, wie, bitte? Also da fand ich so den Sprung schon ganz schön weit. So. Also, okay, cool.
Ja, vielleicht muss man mal so einen Metal-Sampler machen, wo alle einmal Metal machen
dürfen. Das wäre viel zu lustig, oder?
Ja, also,
ich wäre dabei, auf jeden Fall.
Das wäre geil. Jetzt sind wir quasi bei Ich und das läuft 3 Alben wirklich fantastisch, immer besser von Album zu Album. Es wird immer größer, die Leute lieben es, die Band ist nicht mehr wegzudenken, außer von der Band selbst, die dann irgendwann sagt so, ja gut.
Das berühmte Dreierprinzip.
Neues Album müssen wir jetzt auch nicht machen. Oder wie ist das denn dann auseinandergegangen?
Es ist das berühmte Dreierprinzip. Also Annette ist so ein bisschen so, es lohnt sich, glaube ich, mal da das durchzugehen, ja. Dass halt so gewisse Bands.
Stimmt, Ideal hatten auch nur 3 Alben, ne?
Genau. Ja, Ideal hatte nur 3 Alben. So, weißt du? Es gibt natürlich absolute Gegenbeispiele. Was ist mit den Beatles? Die haben noch nicht nur 3 Alben gemacht.
Naja.
So, ne? So, und das ist ja ihre Fähigkeit.
Aber die haben sich nach dem dritten Album gehasst.
Oder so, ja. Also, naja, gut, aber das ist ja interessant zu wissen. Irgendwie anscheinend ist es so eine Art von, bei einer Band, so eine Art Zyklus, dass über 3 Alben heißt ja, heute ja nicht mehr, aber früher war ja 3 Alben, dann waren da ja Jahre dazwischen. Mhm. Also dann hast du so ein 10-Jahres-Ding, ne? Hast du dann wahrscheinlich so. Und da verändert man sich menschlich überhaupt, alles verändert sich um einen herum. Und es kann sein, dass daran liegt, dass viele Bands, dann habe ich auch überlegt, so Michael Jackson zum Beispiel, Solo.
Ja.
War also das Off the Wall, Thriller, Bad.
Die 3 Quincy Jones-Alben.
Genau. Die 3 Quincy Jones-Alben, dann musste er ja was ändern.
Ja.
Okay, er war natürlich Major King, hat dann daran angeknüpft, aber eigentlich. Auch da die legendären 3 Alben.
Absolut.
Das war so ein bisschen so der Fluch, das Damoklesschwert, was so über uns hing. Ey, wir machen nur 3 Alben, danach wird's langweilig. So.
Ja, verstehe. Das muss man auch mal klarstellen. Ihr seid ja noch down miteinander.
Voll.
Ihr macht ja immer noch mal Songs zusammen und so weiter.
Ja,
und so.
Die hilft mir immer. Also, ich spiele ihr die Sachen vor, privat auch, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Das ist wie meine große Schwester. So.
Ja.
Und auch mit der Erfahrung, weißt du, so, die kann mir halt sagen, nee, Adel, ne, da bist du jetzt auch ein bisschen macho-mäßig unterwegs, ne, so, vielleicht mal ein bisschen überlegen. So, dann, ja, okay, hast recht. So. Und solche Sachen. Und also sie hat schon Lust. Also man merkt schon, weil dann sage ich manchmal, ja, sag mal, wie würde denn Ich und Ich heute klingen?
Ja.
Das ist ja voll interessant. Was wäre denn das jetzt für ein Style? Was wäre denn das? Und thematisch finde ich die Themen, die wir angesprochen haben, aktueller denn je.
Absolut, Zusammenhalt. Also,
dieses ganze Ding, was jetzt echt, es war ja diese tröstende Hand, es war ja immer unser Ding. Ne? Wir wollen die tröstende Hand sein auf deiner Schulter. Wir wollen, dass die Leute irgendwie im Auto rechts ranfahren müssen und erstmal kurz so durchatmen oder weinen müssen. So, ne? Also, weil sie sich da selber schon spüren, sehen, genau.
Ja.
und das ist jetzt gerade also, ne, Mental Health und dieses ganze Thema, ne, so ja. jetzt perfekt. Und das ist so, aber mal gucken. Also wir werden uns auf jeden Fall jetzt bald wieder im Studio sehen. So.
Ja, bei vielen Bands gibt es ja auch, es gibt ja auch diesen drei Alben, das ist ja fast wie ein Fluch manchmal. Mhm. Das erste Album so, okay, ist das erste Album, da werden die so wahrgenommen. Ja. Das zweite Album ist dann plötzlich der Riesenhit, wo die ganze Welt sagt, okay, auf diese Band haben wir gewartet. Und beim dritten Album denken alle so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann sind die weg.
Also war das nicht bei Nirvana auch so?
Bestimmt, ein bisschen war es auch so. Auch und dann hat er sich ja leider erschossen.
Ja, genau, er hat einen anderen Punkt gemacht. Ja. Er hat den Punkt sehr direkt und klar gemacht. Ich habe keinen Bock mehr darauf.
So, ja. Aber da waren es eigentlich auch drei richtige Studioalben. Da lief das ja genauso. Also die Bleach war ja so die Indie-Platte, dann kam die Nevermind.
Dann kam Nevermind, das war also es war ja wirklich
unfassbar. Ist ja auch ein fantastisches Album. So, und In Uterus ist ja auch ein geiles Album, aber das war dann, das wollten die Leute nicht so.
Genau.
So
gut, da hat auch so MTV ein Plug-Ding gehabt. Da, ne,
ja, aber das zählt eh nicht.
Nee, genau, also sind es auch wieder diese
drei. Ja, das stimmt.
Irgendwas, man muss es wirklich mal, du kennst dich ja super aus mit Musik, also musste man vielleicht ein paar Favorite Bands durchgehen, ob das auch bei so, wie war das? Auf jeden Fall habe ich immer das Argument gemacht so mit Beatles. Ey, Beatles haben auch mehr als drei.
Also, ne, aber und die späten sind vor allem viel besser. Die späten Beatles-Alben sind viel besser als die ersten drei.
Genau.
Das stimmt. Dann ist quasi diese Ich und Ich-Zeit vorbei. Dann sagt man, wir sind cool, aber lass uns das jetzt erstmal nicht weitermachen. Du wolltest aber weitermachen und dann musst du ja quasi dich alleine hinstellen und sagen, es läuft jetzt auch alles nur noch unter meinem Namen.
Genau.
Ich mache jetzt hier ein Solo-Album. Das ist ja dann auch schon wieder das ist ja auch schon wieder eine Herausforderung. Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen dritte from the Karriere, scratch irgendwie. Ja, genau. Klar.
In der Musikindustrie, als Beruf. Hast du nicht oft die Möglichkeit, ne? Du hast halt eine Karriere, die machst du und dann, wenn die Tür zugeht wieder, dann ist sie halt zu. So, dann kannst du mit den Lorbeeren, die da raus, ne, die du noch hast davon, da kannst du halt touren, da kannst du halt ein bisschen was machen.
Ja.
Und bei mir war es so, dass die eine Tür aufgegangen ist, zugegangen ist, dann die nächste und dann zu und dann jetzt nochmal. Und das war für mich natürlich ein großer Glücksfall. Und ich habe dann sehr früh aber auch schon angefangen, Solo-Songs zu machen.
Ja.
Und ich habe die dann immer weggegeben, weil ich war zum Beispiel jemand, der... Wenn wir jetzt im Studio sitzen und viben, so, ich mag das nicht. Das ist übrigens jetzt gerade ein bisschen, muss ich da kritisch sein, mit diesen ganzen Songwriter-Camps. Weil das ist wirklich, wenn du einmal so dabei bist, das ist ein Angepirsche und ein wirklich wie so Hyänen, weißt du, weil jeder hat so seine Ideen, aber die, weißt du, er legt die Karten nicht auf den Tisch.
Ja, erstmal so, ich zeig dir erstmal die schlechteren Songs.
Die schlechten und, und fängt an, so dieses ganze
Weißt du,
so, boah, finde ich, das ist doch nicht, Mann, ich will so, wir trinken einen erstmal einen Abend und danach gehen wir ins Studio, so nüchtern natürlich, aber, und dann gucken wir, was so geht, und wenn da gerade irgendwie, da kommt, wir wissen nicht weiter, okay, warte mal, ich hab doch noch was.
Ja.
Und dann kam ich halt immer mit den Sachen. Ne? Und dann war dann zum Beispiel Stadt, das mit Cassandra.
Ja.
Das war eigentlich ein Song für mein Soloalbum. Dann auch mit Sido, Der Himmel soll warten.
Ja.
War eigentlich ein Song, den wollte ich für mein Soloalbum. Das sind alles so, die ich mir so gesammelt habe. Und dann musste ich aber nach Ich und Ich dann wirklich nochmal von Scratch anfangen.
Aber Stadt zum Beispiel, das war etwas, wo ich dich auch drauf ansprechen wollte. Das ist ein Lied, das mich wahnsinnig wütend gemacht hat.
Mhm.
Weil die Zeile ist, ich baue eine Stadt für dich.
Mhm. Alle Straßen, die hinausführen, führen auch wieder rein.
Jede Straße, die rausführt, führt auch wieder rein.
Heike Kosbach.
Also das bedeutet ja, ich halte dich gefangen. Du wirst niemals aus dieser Stadt entkommen. Diese Stadt ist eine Albtraumstadt. Ich baue eine Stadt, in der du gefangen bist, aus der du nie fliehen kannst.
Ja, richtig.
Das hat mich und so wütend gemacht.
Genau, und ich habe darüber wirklich lange diskutiert. Und deine Argumentation jetzt gerade ist genau so, würde Annette auch reden.
Ja.
Ne? Und da hat sie auch einen Punkt. Und du hast einen Punkt. Ich sage, warte mal, das stimmt. Eine Stadt, in der du nie rein und raus. Ich habe mit Heike Kosbach, weil sie hat diese Hook geschrieben. Ja. Ne? So. Und die war gerade so, die hatte auch so ein bisschen Privattrennung und da und so. Und sie hat es so empfunden als ganz geborgener Raum. Ne? Dass das eben für mich so, hier fühle ich mich sicher.
Also wie es gemeint ist, verstehe ich natürlich auch auf so einer abstrakten Ebene. Aber trotzdem, es fühlt sich an wie so ein Albtraum, wo du eine Tür aufmachst, dann bist du schon wieder im gleichen Raum und so.
Ja,
und
auch Glas, Gold und Stein.
Ja.
Ist auch die Frage. Ja. Wer findet das? Also, ne? Also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt bei dir chille, ist jetzt nicht Glas, Gold und Stein. Es wäre, glaube ich, ganz schön...
Hart
und kalt, wenn hier nur Glas, Gold und Stein ist. Ne? Es ist so ein bisschen, da merkst du manchmal, also you got a point, 100%, sehe ich auch so. Aber es war dann so für mich, als wir das gemacht haben, manchmal sehen es die Leute dann doch echt anders.
Es hat ja auch funktioniert. Der Erfolg gibt euch ja recht.
Ja, aber ich habe es ja nicht gesungen. Es hat Cassandra gesungen, die Hook. Ich habe die Strophen gesungen, aber es war natürlich schon was einem im Nachhinein denkt man so, ah, okay, ey, das hätte man es noch irgendwie anders machen können, hätte man es vielleicht ein bisschen besser machen können. Ja. So. Und das ist dann so, dann ist es aber zu spät. Dann ist das Ding draußen, dann ist es dann weg. Ja? Und so hast du bei vielen Sachen, muss man sich das wirklich überlegen. Und die ganz großen Künstler, also Rio Reiser zum Beispiel, ja, da hat Annette mir damals schon gesagt, ey, bei dem, jede Zeile musste sitzen. Ja. So. Das ist so. Und heute kommt es mir schon vor, so, ja, also da kann man viel so einfach durchschleusen. Ja. Also so, ja, interessiert keinen. Aber wenn jemand wie du jetzt Musik hört, hinhört, klar, also dann gibt es schon die eine oder andere Stelle, aber gibt es auch ein paar Stellen noch bei mir. Durch, also ich versuche darauf voll zu achten, aber manchmal ist es so, okay, ey, nee, ist geil so, lass machen.
Man muss ja auch irgendwann loslassen. Es ist, ja, gibt ja diesen berühmten Steve Jobs Spruch, Künstler werden fertig, weil wir haben alle 5000 unfertige Songs auf der Festplatte. Das Entscheidende ist dann, die fertig zu machen und loszulassen und zu sagen, so, das ist es jetzt.
Immer schwierig bei mir, ja.
Na, das fällt, glaube ich, jedem schwer.
Ja,
den Punkt zu entscheiden, ab wann es reicht.
Ja, so. Du denkst halt immer so, ja, vielleicht ist das jetzt, wir bewegen uns ja auf eine neue Phase zu.
Ja.
Alben sind nicht mehr so das Ding, also es ist jetzt quasi, ne, Streaming.
Aber ich habe das Gefühl, es kommt schon fast wieder, also es gibt so eine Albenrenaissance, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, in dem Bereich Indie und so schon. Nee,
Pop auch, Harry Styles, finde ich, ist ein gutes Beispiel.
Ja?
So ein totaler Albumkünstler.
Taylor Swift und so, ja. Ja, gut. Ja, ich bringe ja mein Album raus, ja, ne, ein neues Album und
Spiegelbilder.
Spiegelbild, so, und du merkst halt, natürlich ist natürlich ein anderes Game, weil du hast natürlich jetzt schon ein paar Songs released. Also 5, 6 Songs vom Album, ja, ja, ne? Das war früher ja ganz anders. Also früher war ja so dieses. Trotzdem habe ich dann, deswegen habe ich gesagt, ich mache da viele Songs drauf. 16 Nummern sind da, glaube ich, drauf oder so. Ich will halt diesen Überraschungseffekt haben, weißt du? Weil was bringt es, wenn ich jetzt nehmen wir mal an, das Album hat 10 Songs und du hast 6, 7 vorher veröffentlicht. So, das ist ja dann so, ah, nur 3 neue Titel. Nee, also. Aber es fühlt sich alles ein bisschen anders an mit dem Streaming, das muss man schon sagen.
Was ich ja so weird finde, ist diese Technik, was ja auch die meisten machen, eine Single zu veröffentlichen und dann bei der nächsten Single die letzte Single als zweiten Track und so, und dann sammeln sich die Tracks alle so, also Single für Single wird die Single immer länger, weil die Tracks davor immer dann noch als B-Seite mit draufgepackt werden, ja, genau, sozusagen, ja, im das Streaming. Ist so, das ist so super
Streaming-Tricks.
Weird. Ja, genau.
Nee, ganz ehrlich, also das ist auch wirklich ein Ding, Spotify muss da was machen. Ja, das muss alles manipulationsfrei sein, das muss alles real, fair vergütet werden. Also es ist im Moment so ein bisschen Wilder Westen irgendwie. Ja. Und die halt am härtesten hasseln und genau so einem komischen, weißt du, dann kannst du das noch, Mann, ich habe Sachen gehört, du kannst bei TikTok, TikTok ist ja eine neue Scheiß.
Für deswegen Musik. Muss auch der Refrain immer am Anfang kommen, damit es TikTokable ist.
Genau, TikTokable, genau. Ja, okay, das würde ich niemals in meinem Leben machen, dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe. Aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendein TikTok, also du machst ein Baby mit einer Katze, was ja so richtig Klicks bringt, ja. Und dann musst du dein Song sollst du dann da drunter machen, aber stumm schalten.
Hä?
Ja, dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, ne? Also dann gilt das als
aber dann kannst du doch auch anlassen, dann kann man doch hören, ist doch dann scheißegal.
Nee, weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der Katze, miau und so, ne? Ja, also, und dann hast du es drunter. So,
das
dann,
ist ja weird.
So, dann machen das alle.
Ja.
Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst und TikTok das merkt,
wirst du gebannt.
Wirst du shadowbanned und so, ey, what the fuck. Und dann denke ich, ey Leute, geht mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie wieder von euch hören. Lasst mich in Ruhe damit. Ich mach was, ich hab auch Bock, ey, klar, ich find's cool. Wenn ich eine gute Idee hab, Insta, TikTok, Bob, kein Problem. Ja, aber der Algorithmus, der will das so.
Ja,
der will das so halt 5-mal das machen. Ja, nein, ich werde den Algorithmus jetzt nicht, wenn ich auf Toilette bin, werde ich keine Story machen, sorry.
Junge KünstlerInnen werden, bevor sie gesigned werden, wird geguckt, wie viele Insta-Follower die haben, wie viele TikTok-Follower die haben und so. Sonst, ich würde heute kein neuer Künstler sein wollen, weil ich jetzt so Horror alles finde.
Ja, ich finde es ganz, ja, natürlich, geschlimm. Also. Vor allen Dingen, weil du es faken kannst.
Naja.
Na, das eben. Ist doch die zwei Dinge. Dann fake ich meine 5 Millionen Follower irgendwie, 2 Millionen, keine Ahnung. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über diese Charts-Geschichte.
Ja.
Ich war noch nie in meinem Leben so. Ich habe das nie gewollt. Ich wollte nie wissen. Ich habe bei mir zu Hause keine einzige goldene Platte irgendwie. Die sind im Studio, okay, aber nicht bei mir zu Hause.
Ja.
Ich will das gar nicht wissen. So, welche Platz, wir sind hoch, tief. Und jetzt ist ja mein persönlicher Horror. Also es ist ja nur noch, es geht ja nur noch um
Vergleiche, Zahlen.
Klicks, Zahlen. Aber der hat, oh, das ist aber viral gegangen. Hat er in der ersten Woche hat er 200.000 Views. Ah, dann aber ist bei dir nicht so gewesen. Ja, ist mir doch egal. Ist ein geiles Video. Guckt es euch an. Wer Lust hat, wer keine Lust hat, soll es lassen.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, ja, weil jetzt kommt das dritte Album raus und du hattest bis jetzt zu jedem Album immer einen größeren Zwischenfall. Beim ersten Album hattest du irgendwie einen Blinddarmdurchbruch im Flieger.
Ja, das war schlimm, ja.
Beim zweiten Album hattest du diese furchtbare diesen Halswirbelbruch. Ja. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, vielleicht sollte ich doch kein drittes Album machen. Jetzt kommt ja ein drittes Album raus, können wir dich irgendwie in Watte packen oder
nee, ehrlich gesagt ist das vierte, weil das dritte war ja das Alles-Lebt-Album, da habe ich diese Geschichte gehabt auf Hawaii.
Ja.
Wir waren auf Hawaii, haben das Album gemacht. Ja. Alles lebt davor, ne? Ja. Mit dem,
Ach so, ich
und stimmt, das, ja, ja. Pass auf, und da gab es diesen Bombenalarm. Da gab es dieses Ding, da war diese Spannung zwischen Trump und Kim Jong-un.
Ja.
Dann hast du morgens alle auf ihrem Handy haben diese Nachricht bekommen, ja, ey, jetzt sofort Unterschlupf suchen, Raketenangriff auf die hawaiianischen Inseln.
Wegen Pearl Harbor.
So. Und so,
ja, da ist ey, ja die Army, große
Army Base. Du hast die Leute gesehen auf der Straße. Ich habe einen Song gemacht, den habe ich Atombombe genannt, weil es wirklich so war, die Leute hatten Angst, es kommt eine Bombe.
Ach, krass.
Diese Inseln einfach zerstören. Ja, ja, ja. Und die sind dann wirklich, die haben die Kinder so genommen, in die Autos rein, ach, riesige krass SUVs, das ist so die Amis halt, Wahnsinn, die ja, in Hawaii-Ding. Ja, ja. Und dann war das halt ein Fehlalarm. So.
Ja, ja.
Und jetzt haben die ja bei uns, jetzt hatten wir ja hier, letztes Jahr war ja dann das erste Mal diese Push-Nachricht, ja, diese, ne, das war das quasi vor 3 Jahren oder so, 2017, 18
ja,
war das. Und das war da, aber das war dann schon so, wo ich dachte, okay, nicht so
wenigstens
schlimm.
Extern.
Ja, 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 extern und nichts mit mir. So. Ja, okay. Und dieses Mal, muss ich sagen, ganz klar Corona. Ja. Also, und das hat uns alle betroffen. Ich habe ja nach meinem Unfall auch, habe ich gesagt, ey, ich gehe jetzt wirklich einen Schritt ein bisschen zurück. Ja. So, ich mache nicht mehr dieses wilde Ganze hier immer da. Ja, komm, das machen wir noch. Und ja, ich war ja auch immer der Letzte und so an der ja, Bar. Und ja. Also, das war schon besser, jetzt ein bisschen ruhiger. Und deswegen bin ich eigentlich
Vater
ganz guter Dinge.
Und so,
Vater geworden, sein, genau. Hab ja, eine zauberhafte Tochter. Ey, es ist ja wirklich so, du kennst es wahrscheinlich auch. Als Musiker, gerade in unserem Lifestyle, so ja, dauert es, bis du erwachsen wirst.
Natürlich. Also,
weil du kannst so lange.
Schön, wenn wir es mal schaffen würden.
Also, genau, ich meine, schön, dass es ist ja immer noch nicht ganz ja, so weit, ne? Aber man merkt so langsam. Und so Schultreffen sind ja so ein Reality-Check. Wenn du jemanden ja, triffst, mit dem du zur Schule gegangen bist, der
ja,
so einen vernünftigen Job macht,
naja,
der dann halt so aussieht, wie ein Erwachsener halt aussieht. Ne?
Ja.
So, ne? Und wir dann so, ja, alles klar, hi, was geht's?
Ja. Ich fand es auch schön, du wurdest im Interview gefragt, ob du ein strenger Vater wärst.
Yeah.
Und dass du sagst, ja, du bist schon ein strenger Vater. Und dann wurde irgendwie gesagt, so, wie ist das denn gemeint und so. Und dann sagst du so, ja, ich will schon ein bisschen aufpassen, dass ich irgendwie auch rausgehen und so. Also so, dieses Strenge liegt dir, glaube ich, gar nicht.
Nein, null.
Ich habe ja auch eine Tochter.
Ja,
die ist aber jetzt 21 geworden.
Ja,
und,
cool.
Und
ja, gut, ist doch gut. Wenn dir ja, alles gut gegangen ist, ja, absolut, ist ja super. Ist ein
gutes
ja,
Mädchen geworden. So.
Ja, sehr gut, weil das ist etwas. Ey, große, das ist ja Big Love, das ist ja unfassbar.
Ich hab dir schöne Insta-Video gesehen, wo deine Tochter dich geschminkt hat.
Ja, ja, das war super, ne? Also ja, richtig mit voll Rave-mäßig vorbereitet. Also ich hätte direkt irgendwie auf den CSD gehen können. Also es war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Aber klar, irgendwann musst du dir ja so ein bisschen deine Werte und dein bisschen dein, ne, so, muss man schon einfach gucken, ne? Ja. Ey, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und so. Aber die muss ihren Weg gehen, so, ne? Und ich finde, ich bin ganz froh, dass sie jetzt groß wird, weil dieses Ganze, es macht ja auch was mit einem selber. Dieses ganze Woke-Ding, dieses ganze Me Too und ja, dieses, ne, das Thema, was Frauen, Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, mhm, dass das gerade auch so, ne, die lassen ja auch nicht locker und das ist ganz geil so, ja, ne. Früher hat mich das jetzt nicht so interessiert, ich war ja, so voll auf ja, meinem Ding so.
Ja.
Und jetzt denke ich, nee, ey, eigentlich, ich hoffe für sie, dass sie, weil wenn man dann diese ganzen Geschichten hört, ne, also ich glaube, keine erwachsene Frau hat es irgendwie geschafft, ohne absolut, sexuell belästigt zu werden, ja, durchs Leben zu gehen, ja, ja, also mindestens einmal
ja,
irgendwie, ne, ob es jetzt ein Klaps auf den Po ist oder respektlos behandelt, bla. Und dann denke ich mir so, okay, ey, ich wünsche ihr, dass sie das alles nicht erleben wird, weil man selber halt, ne, ich war jetzt nie so unterwegs, aber trotzdem,
ja,
man ist man in einer anderen Zeit groß geworden, ja, ja, da war das alles nicht so Thema, ne, ja, das ist schon krass eigentlich.
Absolut. Aber The Kids Are Alright ist ja immer sehr tröstend zu sehen, dass jetzt so eine Generation am Start ist, für die es auch eine viel größere Selbstverständlichkeit gibt im Umgang miteinander ja, und auch im Aufpassen aufeinander und so. Und dann wird quasi die Generation deiner Tochter, die dann noch danach kommt, für die wird das so selbstverständlich alles sein.
Ja.
Deswegen.
Aber da hat ja Annette gesagt zum Beispiel, also Annette meinte auch, da weiß sie gar nicht, ob die Kinder noch Kinder bekommen werden. So allein klimamäßig und so, dass ja, sie sagen werden, so, nee, ey, machen wir nicht mehr. Ja. Das ist so, weil es mir, nee, aber generell, Ich bin da sehr, sehr happy und die interessiert sich jetzt auch für Musik und so. Also ja. Und jetzt geht's so los, weißt du, und du kennst es ja auch, dann all die Sachen, die du geil findest. Ja. Du willst ja, dass sie das auch geil findet.
Ja.
Manche Sachen findet sie gut, aber manche eben auch halt auch nicht. Und ja, dann klar. Bist du so ein bisschen so, boah, das ist aber voll gut. So, ich freue mich schon, wenn das erste Mal Star Wars und diese ganze, solche Sachen. Halt.
Ja. Als meine Tochter, ich weiß gar nicht, da war sie so 14, 15, hat sie dann ernsthaft angefangen, sich für Hip-Hop zu interessieren, hat ganz viel Hip-Hop gehört. Und dann habe ich ihr zu Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß ich nicht mehr genau, habe ich ihr dann alle Beastie Boys Alben auf Vinyl geschenkt, damit sie die quasi schon als Grundstock ihrer Sammlung.
Legendary. Legendary, ja, mega, mega. Beastie Boys, auch großartig. Einer gestorben, ne?
Ja, MCA. Aber auch schon 50 Jahre her oder so. Ja. Ich finde, es gäbe noch wahnsinnig viel zu erzählen. Das ist ja, es gibt ja so viele Sachen, die da, wir sind ja jetzt ein bisschen durchgerauscht durch deine Karriere.
Ja.
Jetzt dein aktuelles Album Spiegelbild in den Startlöchern. Wie gesagt, hast schon ein paar Singles veröffentlicht und so.
Genau.
Dann geht's auch wieder auf Tour. Glaubst du, dass das jetzt quasi so immer so weitergeht, bis du irgendwie keinen Bock mehr hast? Oder?
Also ich habe mir gesagt, solange ich merke, dass die Leute Bock drauf haben und ich Spaß dabei habe, werde ich neue Sachen machen.
Ja.
So. Wenn es irgendwann so ist, dass es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann werde ich das auch nicht mehr machen. So,
aber machst du vielleicht dann doch noch mit so Mitte 50 dein Rap-Album, dein Hardcore-Rap-Album?
Ey, ich schwöre dir, ich will ja die ganze Zeit, ich habe schon mit Sigi auch gesprochen, ne? Sigi habe ich auch schon, ich habe schon ein paar Rapper, habe ich schon so, ey, lass mich doch mal, ey, wir müssen eine Maske, ja, so, und keiner weiß, dass ich es bin. Und dann sagen die immer so, Mann, Adel, Alter, ey, dann hört es in deiner Stimme, wenn du redest, wenn du rappen würdest, man würde sofort hören, das ist Adel Tawil. Und dann wäre es auch nicht mehr so krass, so. Und ich so, Mann, nein, lass mal, wirklich, lass, ey, wir machen das.
Ey, und wer weiß, bis heute weiß niemand, wer Icke und er sind. Also, genau. Also irgendwie, man kann immer noch so ein Geheimnis bewahren.
Lustig, die habe ich getroffen auf Hawaii.
Icke auf, und Hawaii.
Er. Auf Hawaii habe ich
getroffen. Bruch gehen Hawaii haben sie gerappt und dann triffst du auf Hawaii.
Wir wollten das zusammen machen. Warte mal, wir hatten doch einen Song. Wir hatten eine Songidee.
Ja.
Icke und er. Ich habe die kennengelernt. Die waren da. Wir haben Fotos noch gemacht. Ich zeig dir.
Du weißt, wer Icke und er sind.
Oh. Ich weiß, wer die beiden sind.
Du kennst das Geheimnis.
Ja, die sind echt cool. Die sind echt super. Okay.
Ist ja auch spannender Jungs. Ihr kommt ja auch aus der gleichen Hut.
Spannender Jungs, ja.
Du, also ich wünsche dir erstmal wahnsinnig viel Erfolg mit deinem Album oder was auch immer du möchtest, was damit passiert.
Ja, genau.
Erfolg ist ja erstmal nicht so weh, aber das ist irgendwie.
Ja, genau, dieses Erfolg,
das irgendwie funktioniert. Das
ist einfach die Leute Spaß dran haben und vielleicht den einen oder anderen Song abfeiern und. Und
schöne
gerne
Tour
auf
vor
die
allem
Konzerte.
So.
Genau, da freue ich mich riesig drüber, dass wir endlich wieder spielen können. Das ist die Essenz so, deswegen mache ich das. Ich habe so ein paar neue Projekte, die werde ich dann, wenn es soweit ist. Ich versuche ja alles immer so, ne, auch das Positive zu sehen. Also bei den ganzen Streaming-Dingen und so, du bist jetzt dann nicht mehr so krass gebunden und du bist viel internationaler. Mhm. Also ich hab jetzt so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Ich habe ja schon mal mit Mohammed Munir gearbeitet, der in
haben wir dir heute als Bild hingestellt. Genau, großes Vorbild von dir.
Genau, super.
Der ägyptische Superstar.
King of Egypt. Ja. Und das war zwischen der Collabo, auch mit Yusuf Ndour zum Beispiel auch mal Superstar. Aber generell einfach so mal über diese Grenzen hinweg, die wir uns so selber machen. Weißt, Deutschland, Österreich, Schweiz, GSA, wie es schön das so heißt. Ne? Sehr sexy, GSA.
Oder Dachregion.
Dachregion, ja, sehr gut. Nee, aber dass man, weißt du, dann guckt man einfach, ey, guck mal hier mit einem tunesischen Sänger oder Sängerin, mit einem, weißt du, Marokko, Spanien, Holland, also irgendwie, man kann so viel, einfach Track machen und gucken, was geht. So, und das macht mir gerade Spaß.
Oh, geil. Ja. Da bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Das große Adel Tawil Europa-Album. Oder nicht nur Europa, weltweit. Nehmen auch Afrika.
Kommt auf jeden Fall ein bisschen was Exotisches. Ja. Hab ich auch schon in den Startlöchern. Passt mal auf.
Sehr gut.
Der Adel beim Bauchtanz.
Ich freue mich drauf. Komm bitte unbedingt bald wieder, damit wir quasi nochmal alles besprechen können, was wir heute nicht mehr geschafft haben.
Ja, sehr gerne. Wir können ja richtig durch die Zeiten, durch die Jahrzehnte surfen.
Na, aber hallo.
Da haben wir
noch einiges liegen lassen.
Haben wir einiges liegen lassen, das stimmt.
Jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke.
Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin.
Ja, danke Charlotte.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bogelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Nice. Liebe Grüße.
Die Nils Bogelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bogelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bogelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bogelberg.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.